special Wake the Warrior.
Willkommen, Outcast-Freunde! Du sagtest, wir haben einen schlechten Ruf, wir haben einen guten Ruf in schlechten Kreisen.
Mag sein.
Willkommen in Outcast, mein lieber Tarek! Hi, Onkel B!
Endlich!
Yes!
Wo sind die anderen beiden? Erstmal. Wo sind die anderen beiden? Wo ist KZ?
Wo ist Rick James?
Ich glaube, Nico kriegt die Wohnung renoviert.
Okay.
Maxim, kein Plan, Alter. Die haben ja auch kein Soloalbum gemacht, was sie promoten müssen.
Genau, ne? Das ist der Punkt, ne? Deswegen bist du ja heute hier. Deswegen aber in hier. Zukunft gerne auch mal die ganze Crew. Ja, alles sehr liebe Jungs so. Die kennen wir auch schon seit langem. Noch nie ein Problem mit denen gehabt. So, ja, deswegen können wir gerne mal nachholen auf jeden Fall. Aber heute Tarek.
Ich allein.
Tarek!
Endlich.
Dein Leben ist gefickt, so gefickt.
Unser Hit.
Da oben wartet kein Mann mit Bart und Jungfrauen haben gerade abgesagt. Aber wir haben noch einen Hit, lieber Tarek.
Stimmt, mit Medizinmann hier.
Denn alles, was mir Spaß macht, hat der Staat mir verboten.
So sieht's aus.
Yes, Baby.
Mir ist egal, was der Wettermann sagt.
Ich denn
bin
ich,
mit euch.
Es ist ein guter Tag.
Ein guter Tag.
Yes. Ja.
Auf einen Deich, ja.
Eine reine Erholung, dich hier am Tisch zu haben mit Onkel B, anstatt Homie um Steiger, habe ich gar nichts gesagt, weil alles wäre gegen mich verwendet worden.
Ja, ich bin gespannt, Alter. Ein schwarzer
Übergeil.
Nazi.
Übergeil. Er ist kein Nazi, wirklich nicht.
Nee?
Nein, wirklich
aber
nicht.
Aber ihr habt ihn schon verprügelt danach hoffentlich, oder?
Nee, Steiger war mal kurz sauer beim Verabschieden, aber nee. Wir sind ja handzahm eigentlich.
Es war zum ersten Mal in der Geschichte von mir und Steiger, dass Steiger Verein noch mehr Antisympathie hatte am Tisch, außer für mich. Also, ich war nicht.
Steiger liebt dich.
Ich liebe auch Steiger. Steiger ist mein Homie. Und er verzeiht mir, ich die Noten immer prügel.
Mein Homie.
Alter, was wollte ich sagen? Ja, mein Leben, dein Leben ist gefickt mit Gangsters.com noch damals.
Genau.
Dieser Auftritt, ne? Der war legendär in
Zechikal, Baby.
In Essen,
in der Zechikal. Das war ganz gut. Da kam, das war mit euch, KZ,
genau.
Deso Dog, ich, Manuelsen und Wesel, ne?
Genau, aber Wesel ist nicht aufgetreten.
Nee, aber Wesel habe ich kennengelernt da. Stimmt. Hast dort. Recht, Baby, ja.
Wesel hat gefreestylt damals.
Ja. Da habe ich Wesel zum ersten Mal gesehen mit einer riesigen Alarkette in der silbernen.
Alter, der Typ Backstage. Da draußen sah original aus wie der, den die den Schwanz abschneiden bei Game of Thrones. Wenn das nicht der Schauspieler, warte, ich brauche ein Autogramm, Alter.
Ja.
Cut.
Der krasse Typ, Alter.
Graufreud. Die Party danach war auch heftig.
Ey, ich habe so viel gesoffen. Ich habe kompletten Filmriss, wie immer. Wie
du hast mich so wie so ein kleines Baby gehalten. Ja. Und ich weiß nicht, ob man es sagen darf, du hast auf den Fernseher eingestochen.
Ja. Lügenpresse!
Und Deso hat die Handtücher geklaut.
Ja.
Applaus.
Und ich soll eine halbe Stunde Filmriss gehabt haben für die halbe Stunde Spielzeit. Ich soll auf der Bühne irgendwas erzählt haben, alles, aber es hat nichts mit Rap zu tun.
Ey, ich
hatte, Blame it on the Boogie.
Ich hatte auch Filmriss, Alter. Und Deso hat am nächsten Tag, egal.
Den Haschkeks gegessen. Willst du das erzählen?
Nee. Da kamen so ein paar Mädels, irgendeiner aus der Riesenentourage hatte irgendwas mit denen und dann haben sie sich am Buffet bedient. Und er meinte, ach, auch Nutten haben Hunger.
Ja, ja, es ist halt immer schwierig, diese Thematik für mich.
Recht, ne?
Die Thematik ist halt immer schwerer, weil ich voll auch dann traumatisiert sogar fast war. Viele den Weg da zu ISIS gegangen sind. Aber trotzdem ist schwer, diese guten Sachen zu löschen. Ich erkläre es meinem Patenkind immer, so den Jüngeren immer wie Anakin, Darth Vader und davor der gute Jedi, ja. Da nur eine lustige Anekdote. Meine damalige Frau hat Haschkeks gegessen und Deso hat ja immer nicht gebufft. Ja. Da hat er ihnen den Keks geklaut. Alle schreien noch nein. Der Frechdachs isst den Keks auf. Da hat er die ganzen Rückfahrt geschlafen und alle waren dankbar.
Narkose. Nee, aber das, was du gesagt hast, das eine schließt das andere ja nicht unbedingt aus. Ne? Also das Menschen verschiedene Facetten haben und so weiter und so fort, dass du da die positiven Erinnerungen hast irgendwie.
Du wirst als Feuerwehrmann geboren und stirbst als Brandstifter meistens, leider.
Ja, und bei Deso muss man, also ich meine, ich kannte den jetzt nicht gut, ich kannte ihn nur so eben aus euren Kreisen letzten Endes, wenn man sich mal über den Weg gelaufen ist und so. Aber er ist halt als schwarzer Deutscher, hat er glaube ich einfach so Identitäts Findung betrieben und ist halt an der falschen Ecke abgebogen.
Sag sehr
ich jetzt
mal, komplexes ne? Thema.
Ja, super komplex.
Aber viele Rapper, ne?
Oder? Ja. Also was heißt Rapper? Ich glaube einfach viele, ich meine, ich will jetzt hier niemanden namentlich nennen, aber viele schwarze Deutsche haben das einfach. Das
Problem. Ich kenne fast keinen schwarzen Rapper in Deutschland, der das nicht hat. Aber ich rede jetzt nicht über die Leute auf der Straße, das wäre zu krass. Aber ich meine jetzt die Rapper so, die man kennt, die haben das fast alle.
Kann sein, ja. Kann gut sein.
Ich habe da
gibt's nicht so eine Wettermilf gerade, die in deinem Bezirk sogar zum Wichsen animiert? Wer ist das nochmal? Ist das die Wettermilf oder ist die von Brisant?
Von Brisant, das sollst du unseren Homie D. Das ist eine Milf von Brisant, das ist immer der Trash-Talk von ZDF. Brisant, die neuesten Nachrichten.
Danke. Wer ist denn das? Weißt du, wie die heißt?
Nee, aber ich werde dir ein Foto schicken und du musst sie bearbeiten für mich. Ich will sie in einer Dirty Pose haben, Baby.
Okay, ich muss mal checken, Alter.
Ich verstehe kein Wort.
Es soll irgendeine geben im Fernsehen, Brisant-Moderatoren, die so voll geil aussehen. Aus seiner Hut, da gibt's sogar ab und zu mal 31 hoch und runter drauf. Also,
was? Digga, weißt du, wie ich dich das erste Mal gesehen habe?
Nackt.
Bei diesem, Boxkampf. Von Smokey und
Problemkind.
Genau.
Der legendäre im ABC-Studio, dem besten Sportstudio der Welt.
Da gibt's noch so einen Trailer auf YouTube, da sieht man mich irgendwo so im Hintergrund rumsitzen. Und da war dieser krasse Bodybuilder, Mann. Wie heißt der? Dem hat dieser Ding gehört.
Da muss ich was erzählen. Das ABC gehört mehreren Besitzern. Und die glorreiche Zeit war, als es Alexander Pasch gehörte. Den kennt viele von Berlin Tag und Nacht. Genau. RTL 2. Da haben sie ihn aber nur zu 2% ausgeschlachtet als Mücke. Alexander Pasch ist die lustigste Person. Man kann ihn auch im Internet sehen, wie er vollkommen auf Filmriss in den Ring geht. Er verliert, aber er denkt immer noch, er hat gewonnen. Er ist einer der coolsten, lustigsten Atzen. Er ist, glaube ich, im Guinness-Buch der sexuellen Rekorde. Er hat 3 Tage gewichst, den Rekord gehalten im Wichsen.
Respekt,
Alter. Respekt an den Mann. Wahnsinnig lustiger Typ. Und ihn gehört das ABC-Studio. Da aber alle seine Freunde waren und er von kein Geld genommen hat, ist natürlich pleite gegangen. Aber es waren die lustigsten paar Monate, die das ABC hatte. Und dann war da immer ein bisschen so Fitner in the air. Mhm. Da hat Arnold Fitner, aka MC Boogie, der Rüpel-Rapper gesagt, jetzt muss der Problemkind und der Smokey mal kämpfen. Und es hatte ungefähr so viel mit Boxen zu tun wie Dolly Buster mit Liebesfilm. Aber es war geil. Es war ein richtiges Spektakel. Voll Props an Smokey, the Challenger.
Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er gewinnt. So einfach von der Körperstatur, aber er hat gewonnen.
Unfassbar.
Das ist 100 Jahre her.
Ja.
Da habt ihr euch erst kennengelernt?
Ja.
Das war relativ spät, ne? Wann war das? Welches Jahr?
2006? 2004, 2005.
4, 5,
das war, Baby, 2000. Genau die Zeit von der neuen Standard, wo wir das, wir hatten für die Beethovens auf den neuen Standard, hatten wir beide einen Track gemacht, das kam bei Agro 2, Berlin 6. aus, Könige der Stadt, und dann hat das Beck dann mein Part von Könige der Stadt zusammengewurstelt mit Art sein Part und Flair sein Part, und hatten dieses lustige Video gemacht mit den Comicfiguren, das war damals noch voll in. Das ist so Smalley und Perry, meine Freunde von den Beethovens, einer der stärksten Produzenten nach Onkel B, und die haben das, gibt's ein lustiges Video, der neue Standard.
Gute Jungs, okay. Beethovens.
Sehr, sehr gut. Gute Jungs. Die sind so warme Menschen. Ich liebe diese Jungs.
Ja, warme gut. Brüder.
Also warme
Menschen,
Brüder.
Menschen.
Jetzt wieder. Lang nicht gesehen, auf jeden Fall. Aber sind sehr, sehr sympathisch. Was sind das
für Lang nicht gesehen, sagt meine Freundin immer, wenn sie mir in die Hose guckt. Nee. Lang nicht gesehen.
Nee. Was sind das für Ketten, Alter? Ne?
Damit haben sie mich aus dem Klo gezogen.
Noch mehr.
Sind das Blutdiamanten?
Nice. Ja, das letzte, was
Label habe halt, ne?
Das
noch mehr Ketten.
Noch mehr Ketten, so Baby. Aus, 187. Und das letzte, was das Proletariat zu verlieren hat, sind die Ketten, sagte mal die Antifa, als mich auf einen Flyer packte.
Ja, ja.
Berechtigt.
Ey, Jungs, ey, wir haben so. Erstmal meine erste, ich glaube, mein erst so auf CD erschienenes Rap-Ding war auf deinem Mixtape. Glaube ich. Ich glaube schon, ja.
B war also mal jetzt, wieder der Start.
Also als Solo-Rapper.
Genau.
Ja, genau.
So, dass ich alleine was aufgenommen habe. Dann war ich bei deinem Atzenkalle-Battle.
Ah, wir sind hier schließlich im Westen. 4 Tage wach, Props, da ich überhaupt noch mich bewegen konnte. Dann gehe ich auf die Bühne. Lyrisch, nicht gerade stärkster Zustand.
Ich fand's
Man beleidigt schlimm. Keine Mütter, ihr Hurensöhne. Das wir sind schließlich im Westen. Aber mal lustig, keiner sagt was. Also jetzt mal ehrlich, ich hätte die Eier gesagt, ja, der Boogie hat Filmriss, der quatscht schon scheiße. Lyrisch war es auch nicht sehr gut. Er schmeißt mir von der Bühne. Nee, er ist eine Legende. Hey, cool und so.
Jetzt mal ganz ehrlich, das ist eine super Punchline.
Also jetzt der dritte
Mal. Ihr werdet keine Mütter beleidigt, ihr Hurensöhne. Ist perfekt, Alter. Würde ich original so rappen, halt. Ich würde es vielleicht nochmal auf dem Album rappen, wenn ich darf.
Frag Atzenkalle, es gibt kein Battle. Super Freak wie Rick James. Puffy, das Northern Lights.
Ich habe das gesehen beim letzten Podcast mit Rola. Mit dem, warum ist dieser Lamborghini geschoben worden, Alter?
Ganz kurz mal, Rola Podcast? Was nee, meinst du?
Du hast bei deinem Boogie Live, habt ihr den Song performt.
Ach so, genau, richtig. Das war bei den Screenforce Days. Da war ich auf der Bühne mit David Hasselhoff und SpongeBob.
Alter, David Hasselhoff. Lieber krass.
Ich glaube, David Hasselhoff, Freunde, ist der Einzige, wo die Manager noch mehr Angst haben als bei mir, dass er den Gig versäuft. Die hatten nur Angst, dass er aus dem Hotel zurückkommt. Schon bei den Proben hatte er ein Double. Bei den Proben. Ein Double hat geprobt. David Hasselhoff ist so ein warmer, angenehmer Typ. Der ist so lustig. Der hat mit jedem Smalltalk gehalten. Und das Lustigste war, erst hat er irgendwas mit Tupac und einer Glock erzählt, so Visionen. Dann sagte er glaubt an mich, da ich das rocke, weil er hat den Leuten erzählt, in den 80er Jahren, wir werden Autos haben, die sprechen. Und die hatten wir. Und er schiebt echt den Film, dass die Mauer wegen ihm aufgegangen ist. Das ist keine Fiktion.
Ja, weil es auch wahr ist.
Ist doch so, oder nicht?
Stimmt, I'm looking for freedom. Das war richtig geil. Dann bin ich aufgetreten, haben sie ja mich reingeschoben, weil ich das Benzin verkokst hatte. Können übrigens alle bei Boogie Live sehen. Diesen genialen Auftritt hat Onkel B zusammengeschnitten. Da sieht man mich bei den Screen Force Days. Ja, und mit SpongeBob und David Hasselhoff. Dann kam es, das war richtig großes Kino.
David Wiesenhof. Und dann hier, also ich meine, ohne David Hasselhoff könnten wir einen Podcast nicht machen. Wir sind ja hier im... Im neuen,
ja, schließlich im besten Jungen-Söhne, man beleidigt keine mit da.
Ja. Ja.
Und einmal hatten wir einen Auftritt, also was heißt wir, du hattest einen Auftritt im Osten. Und ich erinnere mich, du warst mit irgendwelchen anderen so Hooligan-Atzen mit so roter Lederjacke.
Anderen Hooligan-Atzen?
Ja, keine Ahnung, wer das war, Alter. Und wieder Filmriss, alles verschwommen, zu viel konsumiert. Und auf dem Rückweg in der S-Bahn war so ein Atze, der war aber nicht von der Gruppe, mit der wir zu deinem Auftritt gefahren sind, so. Der so sein Sweatshirt hochgehalten hatte, so ein riesen Hakenkreuz auf seinem Bauch und so ein Reichsadler über die ganze Brust hat rumgeschrien.
Was, Orgi?
Alle und so. Wahrscheinlich war es Orgi, aber und es war alles voll mit irgendwelchen Kreuzberger Arzt mit Nadim und falls ihr die alle ihr kennt. Namen. Und dann ist, ich will seinen Namen nicht nennen, obwohl es ist, ich glaube, es ist verjährt.
Hero. An diesem Tisch wird nicht gelogen, wer?
Hero.
Hero, Props an Hero.
Und er ist zu dem Typen hingegangen und hat ihm so einen miesen Drehkick gegeben. Er hat doch so eine Hulk Hogan Bart. Er sieht eh schon aus wie Chuck Norris mit seinem Bart. Alter, dann geht hin, gibt ihm diesen Drehkick. Der Typ knallt gegen die Tür, fällt hin, bleibt in der Blutlache liegen und alle rennen los. So, das Tor, Dings geht auf, Alter. Alle rennen los. Wir sind am Ostkreuz, alle so in die Ringbahn, überall hin. So. Wie Ameisen. Schöne Erinnerung.
Ja, ja. Dann kam Clarence mit dem Gürtel.
Mit dem Gürtel.
Genau, als er schon am Boden lag, kam Clarence.
Es war
Abo-Gürtel.
Abo-Gürtel, die Geschichte Legende. Hatten wir gerade. Unser Homie Clarence hat ja kennengelernt. Wir waren immer an der Friedrichstraße, der ganze Mob, und immer sprühen. Und als die Mauer aufging, waren wir Sprüher immer sehr gerne im Osten. Da waren die Yards, also die, wo die Züge stehen, nicht so bewacht. B ist ja gar nicht so in der Matrix, weißt du, da gab es kaum Sicherheit. Konnten wir mal Züge malen. Irgendwann kam immer, wenn wir so vereinzelt rumgefahren sind, immer mehr Atzen ramponiert zurück aus dem Osten, weil Glatzen die gehauen haben. Ich kann mich erinnern, ich bin mit Rust in der U-Bahn in Hönow, bin Holker Main, kommen Skinheads rein, sagen, wenn jetzt kein Neger einsteigt, seid ihr dran. Oh, ich so, bitte lass den schwarzen Bruder einsteigen, bitte. Nein, natürlich nicht. Dann waren immer Konflikte, irgendwann war es ganz hässlich. Da haben wir einfach mal gesagt, jetzt reicht's. Haben wir mal den umgedreht. Den Eimer, was sagt man, was dreht man um?
Spieß.
Den Spieß, danke. Ich Spießer, kenne den Spieß nicht. Den Spieß umgedreht, sind Nazis hier angegangen. Fahren zum Ostkreuz, das ist so ein kleiner Trupp von Nazis. Kann man auch bei Gefährliche Poeten sehen. Hat ein Fan-Video gemacht. Es war die Zeit von den Straßenschlachten. Und wir wollen uns dann rüber vom Ostkreuz schleichen, die hauen. Und unser Clarence kann es nicht erwarten, zieht seinen Gürtel raus mit vollem Elan und stürmt über die Schienen zu den Nazis und verhaut sie mit dem Gürtel. Seitdem trägt er Gürtel.
Nazis hauen.
Trotzdem hat die Antifa mich auf einen Flyer gepackt. Man kann es nie ein Recht machen.
So, und nochmal, zu Recht.
Ich hatte, als ich nach Berlin gekommen bin, eine Situation, ich habe sofort irgendwelche Wahnsinnigen kennengelernt, so ein Bosnier und so ein paar Türken aus Schöneberg, die waren auch älter als ich. Und dann waren wir im S-Bahnhof Greifswalder Straße und da waren Nazis. Wir haben mit so einem Hammer. Da war so eine Dönerbude und sie haben so gegen die Scheiben, war so eine Plexiglasscheibe, nehme ich mal an, so, ist nicht kaputt gegangen, haben so dagegen gehauen. Das war das erste Mal, dass ich Nazis gesehen habe in meinem Leben. Ja, und dann sind die Dönerbudenbesitzer rausgekommen mit ihrem Dönermesser, das waren drei. Einen haben sie erwischt, meine Kumpels haben Steine genommen aus dem Gleisbett, haben die so geworfen und so, dann sind sie rübergerannt, ich hinterher, und auch so ein Clarence-Move, so. Einfach so zu fünft auf diesen Nazi eingetreten, die Dönerbodenbesitzer, meine Kumpels und ich dann natürlich auch. Ja. Das hat sich gut angefühlt. Was soll ich sagen?
Kennst du das Musical Stomp?
Es ist jetzt keine Heldentat gewesen oder so.
Stomp, sag mir was, Baby, was ist denn nochmal?
Das mit so naja, das, was mit dem Bruder passiert ist auf dem Boden.
Stomp.
day. Stop. Oh, 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 ow, 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 ow.
Ich habe ja viel, ich habe ja auch diesen hier Boss Aro mal kennengelernt bei Nima im Studio.
Beliebtes Thema.
Ja, krass, immer wieder.
Also auch super belesen und so. Und ich habe von dem auch nur gehört, so, sozusagen davor. Und super lieber Kerl auch. Sehr interessante Geschichte auch, was er da hinter sich hat irgendwie. Kommt der mal hier in Podcast?
Wer, Boss Aro?
Ja.
Ist dein Ernst?
Warum nicht?
Er weiß es nicht.
Also ich, also nachdem Homie hier war, könnte Boss Aro auch kommen. Aber ich habe mit Boss Aro halt einen richtigen so, also wir haben immer auch Respekt dafür. Keine, nicht Respekt, der ist keine...
Warte mal, ganz kurz mal einfach. Er ist, glaube ich, Pressesprecher des israelischen Militärs mittlerweile.
Aber gerade dann ist doch interessant.
Also ich der meine, würde, der würde ja nicht hierher kommen.
Ihr, ihr ladet den schwarzen Nazi ein, dann bist du vielleicht auch ihn mal.
Er ist ja drüben. Ach so. Der schwarze Nazi ist meiner Meinung nach, wie gesagt, kein Nazi, aber...
Warte, Handy... Ich würde gerne darüber mal sprechen. Ey,
das ist eine ganz andere Liga, weißt du so? Ich meine, der Typ ist hier um die Ecke. Er kommt mal kurz vorbei.
Ich habe hier ein Störsignal.
Kann mal passieren, Bro. Kann passieren.
Ich dachte, du hörst nicht.
Warte mal.
Irgendwo ist gerade Handyparade, vielleicht sogar auf beiden. Nein, nein. So ist es halt im Ghetto.
Wenn ich mal kurz das sagen darf. Also damals hatte Bastard gesagt, das war noch vor ein paar Jahren, hatte er gesagt, er will Boss Aro das Basco-Album Intro sprechen lassen. Darauf sagte ich, dann spricht Desodog das Outro. Nein, das war auch nicht ironisch gemeint, weil ich habe für beide Wege überhaupt kein Verständnis. Es geht beides in eine radikale Richtung, als er vor 10 Jahren bei mir war. Ich hatte immer Liebe für ihn. Trotzdem, er war auch ein Aggressor mit auf der Straße wie ich, ein Problemkind, das Scheiße baut. Er hat auch den Ärger gesucht. Na klar, ist auch manchmal auf Ablehnung getroffen, aber es ist dann, er hat dann diesen Cut gemacht. Auf einmal, er kam zu mir. Es war eine Zeit, wo ich mich mit Islam sehr beschäftigt hatte, meine Zeit, wo ich konvertiert war. Er hat mich sehr angefeindet, deswegen. Er war dann, es nahm einen sehr radikalen Punkt. Und irgendwann konnte ich das auch nicht mehr mit meinen Gedanken, die ich habe. Es ist wichtig, was du machst und nicht, woher du kommst. Ja. Und er hat dann richtig so eine Lobby einfach, ganz krass, dieses Wir und die und die scheiß Araber. Und das war mir dann zu viel, weil ich habe mich immer in Schutz genommen. Und ich bin dann immer auch sauer, weil du kannst nicht irgendwie jahrelang Scheiße machen und dann in diese Opferrolle treten. Das stört mich oft.
Aber das Ding ist halt so, der Bruder Homi war ja letzte Woche bei uns. Ja. So, der ist ja AfD-Politiker als eritreischer Flüchtling. Finden das natürlich viele Leute sehr seltsam.
Verwirrt.
So, aber auf der anderen Seite, weißt du, hat die AfD trotzdem eine pro-israelische Haltung, was auch nochmal unsympathischer macht. Weil das ist halt für mich persönlich, verstehe ich heutzutage im Jahre 2019 nicht mehr, wie man pro-israelisch sein kann.
Mhm.
Also es wäre sehr interessant für mich zu erfahren, was da so die intelligente Argumentation ist mittlerweile so.
Ich finde interessant einfach die Lebenswege der verschiedenen Leute. Weißt du, wenn du jetzt sagst, Boss Aro ist in Wedding groß geworden, hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit aufgrund seiner Religion irgendwie boxen müssen mit den ganzen Kennex sozusagen, dann hat er...
Aber da gab es auch viel sowas, ne? Ich habe gehört, dass er oft wegen seinem jüdischen, iranischen Hintergrund schon Probleme gehabt hat.
Es ist richtig, aber wer einfach auch rumrennt mit einer Bomberjacke und einer Machete in der Tasche, das waren wir beide, Aro und ich, und auch Gewalt, also agiert auch dann, es ist ähnlich, ich sage oft immer das Beispiel, das habe ich vorhin zu dem Bruder Ryan da hinten im Laden gesagt, was andere Leute auch betrifft, wenn ich nach Kreuzberg gehe mit meinen Jungs und eure Frauen hinterher pfeife, klaue in den Läden und Leute abziehe und ihr mir auf die Schnauze haut, ich kann nicht nach Langfritz kommen und sagen, die Kreuzberger haben mich gehauen und Aro halt war halt in diesen Straßen-Gang-Scheiß, da ist immer mit Anfeindungen und ich habe auch 1000 Beleidigungen als Deutscher gehört und das kann man immer so interpretieren, ich werde halt immer nur sauer, wenn ich berichte über einen Holocaust sehe, dann weine ich. Ich mich ergreift es, ich bin traurig. Ja. Und ich mag immer nicht die Pauschalisierung, weil es gibt eine ganze Menge Leute auf der Straße wie mich, denen es scheißegal ist, woher du kommst, wen du anbetest, solange, verstehst du, die nicht so sind. Und ob das jetzt Pauschalisierung von Ben Salomo ist oder Arus oder irgendwas, ich bin nicht so. Und solange ich nicht so bin, möchte ich nicht da über einen Kamm geschert werden.
Ja, ey, ich kann nur sagen, das ist ein Riesenthema. Also ich war auch dabei, als diese Ben Salomo-Geschichte gewesen ist zwischen dir und ihm, ne?
Du bist immer dabei.
Du warst ja auch, im Video drin. Ja, das war der Arzenkalle-Abend. Das war
Nein. Das war der Abend, an dem ich mein Video für meine Stadt gedreht habe. Jeder kennt B. Da bist du ja auch zu sehen. Das war genau dieser Abend.
Aber zum Beispiel jetzt ist auch interessant für diesen AfD-Typen. Warum ist der so? Der wird wahrscheinlich im Osten groß geworden sein und sich anpassen wollen bei seinen deutschen...
Er ist aus Heidelberg.
Ach so.
Er ist aus Heidelberg. Er ist nicht mal aus dem Osten.
Digga, wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim habe?
Ey, aber der Typ selber, also ihr müsst euch das Ding mal angucken. Man muss dazu sagen, fairerweise, jetzt wo wir gerade miteinander reden, ist der Podcast noch gar nicht veröffentlicht. Du hast also unseren Podcast mit ihm noch nicht gesehen.
Nee.
So, und wenn man sich ein bisschen mit ihm auseinandersetzt, dann merkt man auf jeden Fall, er ist auch definitiv nicht ausländerfeindlich. Also er ist nicht so ein jemand wie hier, der mit C anfängt, den wir auch beide kennen, der schwarz ist und ein richtiger Nazi ist, was ich noch weniger verstehen kann.
Ach, C, ja.
So. K kennst du auch?
Ja, so. Es gibt halt so eine Leute auch. So. Weißt du, jetzt haben wir schon H, dann haben wir C. Ja. Nee, auf jeden Fall, der Bruder ist einfach nur anti-islamisch. Homie. Ja, ja. Also er hat nichts gegen Ausländer. Er hat sogar einen sehr hohen Wähleranteil. 80% aus seinem Bezirk sind AfD-Wähler in den Ausländerkreisen. Das ist unglaublich.
Anti-islamisch.
Das ist was anderes als ausländerfeindlich. Da muss man schon unterscheiden, weißt du so?
Ja. Ich hoffe, es wird den Ritter-Effekt haben, wie als Frau Ritter bei den Kanaken Fuji bekommt, sind ja ihre Freunde. Ich habe Homie gesagt, ich bin konvertiert, er hat sich gut mit mir verstanden. Ich hoffe, er sagt, Boogie hat ihn auf den richtigen Weg gebracht. Nee, zu der Frage,
aber warte, es ändert ja nichts an der Geschichte, ne? Also selbst wenn er in Heidelberg groß geworden ist, der wird es wahrscheinlich sein, der wird aus einem Umfeld kommen, wo er versuchen wird, das den Leuten recht zu machen, um ihn herum, die dann wahrscheinlich irgendwelche Rechten sind. Auch interessant, wie man so verwirrt sein kann. Und dann andererseits hast du auch eben irgendwelche Deutschen, die dann die krassesten in der Gang sind, weil sie sich zwischen den ganzen Kennex irgendwie beweisen müssen in Großstädten oder so. Was ja trotzdem nicht heißt, dass keine Ahnung, auf dem Dorf bist du trotzdem benachteiligt, wenn du jetzt irgendwie einen ausländischen Namen hast oder sowas. In den meisten Teilen in Deutschland ist es ein Problem, sozusagen eine Wohnung zu bekommen oder einen Job zu bekommen, wenn du jetzt irgendwie ein Kopftuch hast oder sonst was. Und deswegen kann man es nicht unbedingt vergleichen, dass man sagt, okay, ich als Deutscher habe ein bisschen Diskriminierung erfahren, was definitiv so ist, bin ich mir sicher. Ne? Also habe ich auch aus eigener Erfahrung gesehen in Berlin oder in Hamburg wird es auch so sein. Aber in den meisten Teilen Deutschlands ist es dann doch eher von Vorteil, wenn du ein Deutscher bist, sozusagen, oder deutsch aussiehst. Ich meine, der Typ ist ja auch ein Deutscher, dieser AfD-Typ, nehme ich jetzt mal einfach an.
Oder eritreischer Flüchtling tatsächlich, so. Er hat gar nichts mit Deutschland zu tun, er ist nicht mal gemischt. Das ist ganz krass bei ihm, also so.
Okay, er ist auch nicht hier geboren, sozusagen.
Nee, der war aber ganz, ganz jung, soweit ich weiß.
Ja. Ja. Weil oft sagt man ja Türken, aber er ist eigentlich Deutscher und ist hier geboren, aber es ist halt ein Empfinden, das man dann halt hat, weil man irgendwie
sich
ausgegrenzt fühlt.
Digga, der ist total anti-islamisch. Weil ja. Das ist halt so das einzige Ding. Er ist auch gar nicht ausländerfeindlich und er befürwortet auch den ausländerfeindlichen Anteil in der AfD gar nicht. Der gehört so zu dem Wirtschaftsflügel der AfD eher. Okay. Weißt du? Und die sind sich ja alle da total uneinig und machen sich da ganz einfach, indem sie einfach sagen, wir sind so ein bunter Haufen. Ja. Er hat dies und das gesagt, da stehe ich nicht zu. Ich habe das und das gesagt, da steht er nicht zu. Und dann hat man sich da einfach gemacht. Weißt du so? Und das ist halt so der Trick gerade der AfD quasi. Die haben quasi für jeden so Nichtwähleranteil in Deutschland, haben sie irgendeinen da sitzen, der die alle abholt. Weil es gibt ja ganz viele Nichtwähler, es gibt voll viele politikverdrossene Leute, die sagen, Alter, weißt du, ihr seid alle scheiße, ich habe meine Hoffnung in die Politik sowieso verloren, mir geht's sowieso scheiße, mit mir geht's bergab, also lasse ich mich da komplett außen vor. Genau. Und jetzt kommt die AfD ganz schlau, setzt halt für die Verschwörungstheoretiker den einen dahin, der immer über die NWO und über die New World Order redet, und dann hast du da halt auch einen Schwarzen, der dann da natürlich sehr gut ist für den Ausländeranteil.
Die Juden aber in der AfD.
Es gibt mittlerweile, glaube ich, sogar drei Schwarze in der AfD, die politisch aktiv sind. Einer ist sogar richtig dunkel, noch dunkler als Homie. Und es gibt halt ganz viele Ecken, die sie damit abholen. Aus ganz vielen kleinen Krümeln macht man sich den großen Kuchen und es funktioniert anscheinend auch. Ja. Weißt du? Und es ist halt immer sehr intelligent, sich immer rausreden zu können aus der Sache, zu sagen, ja, er hat die und die Meinung, aber spiegelt meine nicht wieder. Ja.
Wie bei Buzzbox.
Ich finde, es gab doch diese Fraktion in der AfD oder die Juden in der AfD sozusagen.
Ach so, warte, ganz kurz, merk dir bitte den Punkt, weil du hattest was angesprochen. Ich habe Homib auch bei dem Gespräch hier angesprochen drauf und habe auch keine Antwort darauf bekommen. Es war eine ernst gemeinte Frage und zwar, warum bist du denn so anti-islamisch geworden? Ist dir was passiert als Kind? Weil die sind ja eritreische Flüchtlinge, dort drüben gab es ja einen Krieg, der auch ein religiöser war teilweise. Ja. Und vielleicht ist irgendwas passiert in der Familie, vielleicht hat er was Schlimmes mitbekommen von irgendwelchen islamischen Gruppen oder so, aber er hat dazu nicht geantwortet. Das sind meistens für mich immer die Sachen, die anscheinend bei den Leuten was auslösen in der Kindheit, wo sie dann sich radikalisieren oder seltsame Gedankengänge entwickeln. Mhm. Aber dazu habe ich bis heute halt nichts erfahren können. Aber es wäre für mich eine sehr realistische Vorstellung, eher
Kränkung. Dass man
sowas widerfahren bekommen hat, so, weißt du, familiär oder irgendwann, man weiß ja nicht, kann auch was Schlimmes sein. Vielleicht Krieg, Mord, Vergewaltigung, Entführung, irgendwas und dann waren es Moslems. So. Und dann bist du ein kleiner Junge vielleicht und denkst dir, okay, die sind böse.
Ja, so, weißt ich du, meine, so? Viel von diesem, ich meine,
Schulhof, sage ich jetzt mal, Antisemitismus, dass man in der Schule auf dem Pausenhof, das war jedenfalls bei mir so, wir waren übrigens in der gleichen Schule.
Sophie Scholl. Ich bin da runtergeflogen in der siebten. Sophie Scholl war kultiviert, nur der Palast nebenan war ganz schön heiß zur Zeit, als ich da war.
Doppelmoral halt, also ein Leben ist nicht genauso viel wert wie das andere. Was Boogie auch öfters sagt, ist ja halt ein französisches, deutsches oder englisches Leben ist anscheinend nicht so viel wert wie eins in Westafrika oder in irgendeinem anderen dritte Weltgebiet. So, andersrum, genau. Andersrum. Genau, also so, man hat es ja auch öfters mit Anschlägen und so weiter, dann was die Rachefeldzüge angeht, haben wir letztes Mal im Podcast auch gehabt. Sollte es auch so passiert sein am 11. September, dass drei Araber mit Cuttermessern in den am besten bewachten Flugraum der Erde eindringen und so ein Massaker veranstalten, wo 3000 Leute sterben, sollte es auch so sein. Glaub an den Weihnachtsmann, wenn du willst, daran auch. Aber sollte es auch so sein, sind 1,4 Millionen Tote, die im Nachhinein dann ohne großen Aufschrei durch die Welt dann produziert wurden, durch den Rachefeldzug, ist dann natürlich, kann man nicht gegeneinander aufwiegen.
Das ist total krank. Das meine ich, das kriegst du dann halt mit als 14-Jähriger und dann findest du das halt irgendwie unfair. Ja, aber über die wird jedes Mal...
Ja, lieber Tarek. Und ich fand auch immer krass, diese Kolonialmächte in den 80er Jahren, die wurden der 4. Juli wurde einen als Heldentat Kolumbus, als Heldentat erklärt und immer diese Sensibilisierung auch Kolonialmächte, ob es Russland war, halt, das war ganz krass und auch bei meiner Geschichte halt Sudetenland. Meine Mutter war 7 Jahre Flüchtling.
Man hat halt irgendwie den Eindruck, dass seit dem 11. September die Berichterstattung von Zeitungen müssen überleben, ne? Deswegen ist jeder schockierende, angstmachende Titel kurbelt die Verkaufszahlen an. Dementsprechend wird man seit 20 Jahren halt damit therapiert. Terroristen hier, Terroristen da und so weiter und so fort. Und natürlich kreiert es so eine Grundstimmung, die sich jetzt halt in den Wählerzahlen der AfD entlädt, sozusagen. Und dann steht die AfD. Und jetzt hat man den Eindruck, ist die Berichterstattung eher so, diese Idioten. Warum wählen die denn die AfD? Die gesellschaftlich abgehängten Menschen stehen da und fragen sich, ich kann nicht überleben von meinem Harz oder von meinem Job. Jetzt stehen sie halt da und suchen sich quasi den Boomern und der sind dann natürlich irgendwelche Migranten oder bevor die überhaupt da gewesen sind, beziehungsweise wenn die nicht da wären, würden sie ja keinen Cent mehr verdienen. Die ganzen Leute, die da jetzt irgendwie bei der Pegida mitmachen oder die AfD wären. Es ist vollkommen egal, ob die da sind oder nicht. Sie sehen keinen Cent mehr. Aber sie sind natürlich aufgeheizt von den Zeitungen und die Zeitungen machen sich über sie lustig sozusagen, ne? Also, was seid ihr denn für Idioten? Ihr wählt jetzt hier die AfD? Ja, Jungs, ihr habt die halt auch ein bisschen, wie soll ich sagen?
Gut promoted.
Gut promoted.
Nämlich halt die Promo. Aber weißt du, was ich glaube bei dieser ganzen AfD-Geschichte, wenn ich mir den Hintergrund so angucke, dass eigentlich der größte Teil der Führungsriege eigentlich aus der FDP und aus der CDU kommt und seit irgendwie 20, 30, 40 Jahren sowieso schon die ganze Zeit Politik macht, die waren ja schon immer im Bundestag und so. Das sind ja nicht irgendwelche Dorf-Nazis, die auf einmal die Politik übernommen haben.
Ich bin jetzt auch politisch nicht der gebildete Typ, aber ich bin mir sicher, die CDU wird ein bisschen nach rechts rücken, damit die ganzen Protestwähler und so, die sich dann wieder zurückbesinnen auf die alten Parteien, auf die
Volksparteien,
sag ich mal.
Die CDU war ja schon immer rechts.
Ja, natürlich, aber man kann ja noch ein bisschen weiter nach rechts gehen.
Das kann gut sein. Was ich eigentlich, mein Punkt war eigentlich so, ich habe einfach die Vermutung, dass die AfD eigentlich eine Sache ist, die denen total nützt. Also erstens mal kommt noch mehr Konflikt in den Bundestag, weil noch mehr Konflikt bedeutet noch weniger Lösung. Ist normal, weißt du, wenn sich 10 Leute streiten, dann wird sich wahrscheinlich da kein Frieden draus ergeben, weißt du. Wenn sich 2 Leute streiten, kann man noch kontrollieren, aber wenn es 100 und 3000, 5 Millionen werden, dann wird es immer komplizierter. Auf jeden Fall, aber der Punkt bei der ganzen Sache ist halt so, dass jetzt Seehofer oder auch, wie heißt der rollende Gollum? Schäuble, weißt du, die sitzen dort dann im Bundestag jetzt und sind auf einmal die Guten.
Ja.
Das ist so funny. Die stehen auf und sagen, die AfD ist undemokratisch und kriegt dann Applaus. Dann hat jetzt jeder vergessen, wofür die so alles verantwortlich waren innerhalb der letzten 30, 40 Jahre, ihre Politik, die betrieben haben. Und das ist das Krasse. Jetzt gibt's den Boomern, die AfD, da kann jetzt die Mainstream-Politik jetzt raufzeigen, jetzt sind sie ein bisschen fein raus. So, weißt du, die CDU sieht schöner aus als vorher, FDP, SPD. Alle profitieren dadurch, dass ein gemeinsamer Feind da ist, so, wo man den Konsens hat, so.
Sie profitieren ja nicht, sie verlieren ja Wähler, letzten Endes, ne? Ich habe jetzt neulich zum Beispiel gesehen, CDU Berlin. Wir brauchen ich weiß nicht genau, was der Wortlaut war, aber so von mir, wir brauchen jetzt hier einen Aktionsplan gegen Linksextremismus. Und ich denke, Alter, ich verstehe schon, ihr wollt die AfD-Wähler zurückhaben, aber die haben erst vor kurzem Parteikollegen von euch abgeknallt. Seid ihr behindert? Was ist los mit euch? So ein Paul. Haben sie auch miesen Shitstorm für kassiert irgendwie? Und deswegen habe ich ein Problem damit, wenn die Leute sagen, ja, links. Extremismus und Rechtsextremismus ist das Gleiche. Nee, es stimmt nicht. Es sind 200 Leute gekillt worden seit Mauerfall von Rechten. Und Rechte wollen einem ans Leder für etwas, wofür du nichts kannst. Nämlich mit welcher Hautfarbe du geboren bist, ne? Oder welcher Religion oder was weiß ich. Aufgrund deiner Herkunft. Linke machen das nicht. So.
Deswegen. Also man muss fairerweise dazu sagen, dass die Linken auf jeden Fall friedlicher sind. Sehr viel friedlicher. Auch die Linksextremen. Also die Linksextremen, die kriegen auch sehr, sehr gerne mal auf die Fresse. Ich glaube, es ist 70-30, die Nazis verteilen eher. Also wenn irgendwelche Kampfsportveranstaltungen sind und ich frage mal hier die Antifa, wie läuft's denn da ab? Da merkt man einfach, dass die Gewaltbereitschaft natürlich bei den Rechten höher ist, weil sie einfach insgesamt so natürlich im Kern gewaltbereiter sind und die haben halt einfach eine viel, viel radikalere Einstellung. Die Linken, da hast du halt viele Gutmenschen bei, die machen das irgendwie so, weil sie vielleicht irgendwelche zum Beispiel, ich bin jetzt ein deutsches Mädel, ich weiß, meine Oma war irgendwie im Zweiten Weltkrieg und Opi war da vielleicht ein bisschen HJ-mäßig unterwegs, weil ich habe die Bilder damals gesehen, aber ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren, es ist gar nicht schön, was gelaufen ist in der Historie und jetzt sehe ich es als meine Pflicht, mich dagegen zu stellen, so, weißt du so? Das ist immer was anderes, als wenn du auf der anderen Seite irgendwo in deiner Bude sitzt, so, und dein Leben ist einfach abgefuckt und du suchst dir einen Grund dafür, warum das so ist und sagst, Alter, dagegen gehe ich jetzt mit Gewalt vor, so. Das ist ein ganz anderes Level, ist klar. So, weißt du? Deswegen Linksextremismus und Rechtsextremismus hat eine ganz andere Gewaltskala. So. So, das muss man schon auf jeden Fall festhalten.
Auf jeden Fall. Naja, da sind wir uns ja einig, Leute.
Wo ist Homie, wenn man ihn braucht, Alter? Homie. Wo sind die Kontroversen hier am Tisch? Oder Steiger, weil eigentlich war Steiger der Faktor, Alter. Steiger ist als erster laut geworden. Steiger hat mal wieder...
Da kam der Schwabe in ihn raus, Homie, was soll das?
Ja, so.
Bui, das kannst du doch nicht so sagen.
Ich bin der Meinung,
Steiger ist cool.
Ach, hier geht noch alles hoch, Alter, da bin ich mir sicher. Die Frage ist einfach nur, habe ich bis dahin genug Geld, um auszuwandern? Und wohin?
Ja, wo ist mein Melmark.
Wo ist dein Ticket hier raus?
Ja, ey.
Bro, wo ist es?
Ich sehe, du hast es gesehen.
Verstehst du?
Verrückte Geschichte. Ja, an der Stelle auch mal, ich habe jetzt...
Wir sind gerade bei seiner Musik, Bro. Okay. Das ist ein bisschen respektlos.
Okay, ja? Mann.
Okay, wir haben jetzt den Bogen
überspannt. Ich werde gar nicht mehr sagen, ich noch und chill.
Das ist ein schöner Übergang.
Das war der beste Übergang. Den lasse ich mir aus Langwitz nicht zerstören. Verstehst du, was ich meine, Alter?
Aber es
Puh, Langwitz.
Puh. Fick Belasch.
Ich muss hier ein bisschen Promo machen.
Ja, nee, Dings hier, jetzt, das Ticket hier raus ist tatsächlich, weiß ich nicht, ob Boogie das mitbekommen hat oder nicht, ist ja da der neueste Single.
Ja,
und
kann man so sagen.
So, ne? Danach kam ja nichts, oder? Ist die neueste Single, oder?
Ist die neueste Single. Jetzt nächste Woche drehen wir die nächste.
Genau.
Und ja, ist halt so ein Mix, ne? Aus einer Situation, in der ich schon lange eigentlich nicht mehr bin. Weil dieses 6 Monate Berliner Winter, Absturz, ich träume davon, Rapper zu werden, sozusagen. Das liegt ja alles hinter mir. Und das ist auch nicht die Antwort auf alle Probleme, erfolgreich Musik zu machen. Aber da habe ich mich so ein bisschen reinversetzt und das Video ist dann halt so die nahe, finstere Zukunft, was halt möglich sein könnte, was auch teilweise einfach schon passiert, ne? Über totale Überwachung. Und gleichzeitig ist das Video so eine Art Symbolik dafür, dass ich sterbe und zur Hölle fahre sozusagen, aber letzten Endes dann doch im Himmel lande. So, das wollten wir noch so zwischen die Dystopie irgendwie packen.
Ich habe das Video nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ich kenne den Song nur.
Verdammt.
Ja. Ich werde das Video auf jeden Fall nachholen. Aber ich bin in letzter Zeit dann schon wieder so Spotify-mäßig und merke, dass ich sehr selten YouTube-Videos angucke von Rap und so weiter.
Ja.
Aber der Song an und für sich hat natürlich, muss ja Sinn machen. Wenn du das Video beschreibst, macht das für mich Sinn.
Ja, ja.
Weil den Song selbst habe ich natürlich gehört und habe auch die Lyrics analysiert, so, weißt du? Also ich bin ja auch kein Mensch, der immer so nebenbei irgendwelche Sachen hört, sondern ich höre dann hin. So, weißt du? Und da merkt man halt einfach, dass du, was das angeht, halt Sachen zu Beweis stellst, die man seit längerem von dir weiß, die aber in diesem KIZ-Kontext vielleicht ein bisschen untergegangen sind. Und zwar, dass du halt lyrisch sehr stark bist. Also du bist halt einer der wenigen Rapper hier in Deutschland, wahrscheinlich mittlerweile sogar weltweit, weil es einfach nicht mehr so trendy ist, der Bilder malen kann. Also du kannst halt ein Porträt malen, so dass man sich Sachen vorstellen kann mit deinen Worten. So, und mit einer lyrischen Stärke, die halt alles so zu einem Guss zusammenfügt, der einfach Sinn macht im Endeffekt, so, weißt du so? Und das hört man bei dieser Single hat man das rausgehört.
Das freut mich.
Gemischt mit diesem ganzen modernen Sound und so weiter, ergibt es halt einfach eine Sache, die, denke ich mal, unterrepräsentiert ist in der ganzen Rap-Gesellschaft. Deswegen ist es ganz cool, finde ich.
Das freut mich.
Applaus.
Das freut mich.
Der Golem schon den Kameradenweg Charts. Du weißt, damit bin ich sogar aufgetreten in Musik und Frieden. Das war, glaube ich, so eine Konzeptparty. 2 Originaltracks von mir. Ich bin der, willkommen Abschaum CD.
Ja.
Dann 2 sollte ich einfach covern, also Karaoke, wie man das nennt, oder performen. Habe ich Was willst du machen gemacht.
Oh Gott.
Das ist mein Warum, wie kannst du dein Baby hassen? Dein schönstes Kind hast du.
Lass mich dazu erzählen. Ich saß mit Massiv damals noch in der S-Bahn. Ja? Ich weiß nicht, ob er sich daran erinnern kann. Wir waren bei Nima im Studio und sind mit der S-Bahn nach Hause gefahren. Und damals gab es doch keinen Download und so weiter und so fort, ne? Also es hat gerade angefangen. Und dieser Song ist original so 9 Millionen Mal gedownloadet worden. Zu der Zeit war das unfassbar. So,
könnt ihr Steiger fragen?
Ja, er hat die Zahlen. Und wir sitzen so da, er breit wie 5 Türsteher, ja, und ich. Und plötzlich haben Mädels neben uns klingelt das Handy und der Song läuft. So. Und kannst du sagen, das bin ich, gib mir Respekt oder so. Ne? Und so war das die ganze Zeit. Irgendwelche kleinen Kinder hatten das als Klingelton sozusagen.
Ich denk,
aber keiner kannte meine Fresse und ich habe natürlich nicht von profitiert. Bin ich auch froh, weil der Song ist. Ich mag den Song nicht. Ich habe den eigentlich geschrieben, um meine Klassenkameraden zu ärgern, die ich da auch
habe. Why you treat me so bad? Ja, ist, glaub ich, du hast es ironisch gemeint. Wir haben es gefühlt. Wir fanden uns angesprochen.
Ja, also beide waren angepisst, ne? Die Deutschen waren angepisst und die ganzen Kennex waren auch angepisst.
Nicht Ahmed, der haut dich. Oder nicht?
Yusuf.
Nicht Yusuf.
Ja, der war damals ein
mega geiler Track.
In meiner Schule. Nö, aber ich habe sehr viel Mühe in dieses Album gesteckt. Und ich habe viel mehr gesungen als sonst, weil ich einfach ein bisschen auch keinen Bock hatte auf Rap in der Zeit. Und einfach singen, gut gemachte Popmusik und gute gesungene Songs finde ich ein bisschen unterrepräsentiert. Es gibt Jones, Mann, so, den ich krass finde. Es gibt Manuelsen, den ich krass finde. Aber es gibt wenige Sänger, wo ich sage, das gefällt mir. Und das ist ein Skill, den ich ausbauen wollte, weil rappen kann ich. So, ich denke, das muss ich nicht beweisen. Und in der Zeit haben wir vorhin ein bisschen angeschnitten, sind halt viele Leute gestorben einfach so. Und zum Beispiel einen, den wir alle kennen, Basic.
Rest in Peace.
3 Tage danach mein Vater und auch andere Leute aus meiner Familie, aus meinem Freundeskreis. Und ich habe gemerkt, das Leben ist kurz. Ich habe mit 16 immer davon geträumt. Ich wollte immer ein Album machen und habe es irgendwie nie getan. So, und ich dachte, Alter, es kann sein, dass ich morgen überrollt werde von einem Bus. Und dann habe ich meinen Traum nicht erfüllt sozusagen, ne? Und deswegen habe ich das Album gemacht. Und es ist gut, ja. Hört rein. Es
Gollum.
Golem.
Respekt an Langwitz. Was steht Golem?
Golem. Es ist einerseits, es gibt die Legende vom Golem von Prag. Aus Buchstaben, Mythologie erschafft der Rabbi Löw sozusagen dieses Wesen. Und so ein bisschen wie mit einem Album, ne? Du schreibst halt mit Buchstaben Magie, erwächst du etwas zum Leben. Es entzieht sich deiner Kontrolle. In dieser Legende dreht der Golem durch und zerstört einfach das ganze, das jüdische Ghetto sozusagen. Und so ist es wie mit einer Künstlerkarriere. Du erschaffst etwas, es geht raus in die Welt und was damit passiert, weiß niemand. Ja? Und nicht selten ist es so, dass es halt Künstlerkarrieren oder Künstler komplett zerstört. Und darum geht es auf dem Album. Das, was es mit sich gebracht hat, Depression, Sexsucht, Drogensucht, die Ursprünge davon und so weiter. Und das findet alles, und der Tod vor allen Dingen, ne, das findet alles Platz auf dem Album. Und es ist ein sehr melancholisches Album. Ein paar Songs sind in die Fresse, aber warum soll ich das machen? Dafür habe ich meine Band. So, und solo will ich was anderes machen.
Also du hast ein Soloalbum gemacht, was auf einer Figur basiert, das das jüdische Ghetto zerstört. Du hast jetzt Ärger mit Ben Salamo, Gratulation.
Nein, ach was.
Die Anwälte schicken die Briefe raus.
Ich will nicht in euren Beef reingezogen werden.
Mit Ben Salamo hast du kein Beef. Ist ja nicht koscher geschlachtet.
Jedenfalls.
Baby.
Verdammt. Hier.
Eine Helal-Haxe bitte.
Helal-Schwein.
Nee, ich hab.
Digga, warte mal ganz kurz. Dein Soloalbum kommt wann raus erstmal? Weil es gibt ja nur 2 Singles.
Ja, ja.
Wann kommt es raus?
Das wird noch ein bisschen dauern.
Das dauert noch, ja?
Ja. Ende Januar.
Aber ist doch okay. Steht ja kurz vor der Tür so. So,
genau.
Ist es für dich muss das ein ganz anderer Prozess sein als alles, was mit KIZ veröffentlicht wurde. Du hast übertrieben viele Singles und Alben und alles mögliche Features, genau. Links, rechts. Aber es ist ja dein eigenes erstes kleines Baby. So.
Ja, voll. Das ist natürlich emotionaler, die ganze Sache. Und dementsprechend sind die Interviews natürlich auch andere, so ein bisschen mehr Real Talk, sag ich mal. Und die Aufregung ist eine andere. Man ist aufgeregter. Es ist aber letzten Endes scheißegal, ob es jetzt, sag ich mal, in Zahlen floppt oder Doppelplatin geht, weil der Akt an sich, das geschafft zu haben, darauf bin ich stolz und das gemacht zu haben, sozusagen. Ne? Weil
top, bist du zufrieden? Einstellen.
Ich bin super zufrieden. Ich habe mir wirklich Zeit gelassen. So. Da musste alles sitzen, der Mix musste sitzen, das Mastering. Ich habe wirklich auch Geld ausgegeben dafür, ne? um die Studiomusiker zu holen und so weiter und so fort. Das war schon ein langwieriger Prozess. So. Und ich weiß nicht, ob ich ein zweites mache. Aber wenn ich ein zweites mache, mache ich mir nicht so einen Stress, Alter.
Wir sind gespannt aufs Erste erstmal, Bruder. Also, das wird schon mal auf jeden Fall spannend.
Freue mich auch sehr.
Hey, richtig, Januar, Golem, abchecken. Okay, das war's für heute. 100% Real Talk.
Nein, nein, schon vorbei. Ich muss zurück zu meiner Frau, Scheiße.
Ich wusste, dass der Scheiß kommt. Nee, nee, wir sind natürlich noch am Start. Tarek ist hier am Start. Das Krasse ist halt...
Ich auch.
Wir kennen uns seit 2005, glaube ich, 5, 6, irgendwas, so um den Dreh rum. 2005 wird's sein. Weil wir sind damals eure Nachbarn geworden. Ihr wart damals im Royal Bunker in der Falkensteinstraße. Wir waren genau gegenüber im Beatles. Genau. Also man konnte echt irgendwie über die Straße gehen und dann hat man sich gesehen. Und ich kann mich ganz genau noch daran erinnern, dass der Beatles und Adrenalin-Musik unser Label geschmissen hat. Der gute Riad die Klinge, der hat ja versucht, damals dich auch unter Vertrag zu nehmen. Und hat uns erzählt, dass er dann ganz talentierten Typen am Start hat und dass er da voll dran glaubt, dass er da durch die Decke gehen wird. Und der heißt Tarek und so weiter. Problem ist nur, er hat zwei andere oder so mit dabei, die will ich nicht. So. Also so war eigentlich so eher kurz gefasst die Story. So,
ey, weißt ganz du? Ehrlich, das meine ich. Ne? Das ist diese Art umgekehrter Rassismus, wo du dir sagst, okay, ich heiße Tarek, ich habe braune Haut, natürlich habe ich es in der Rap-Szene optisch alleine, so vom ersten Dings, erstmal leichter gehabt teilweise in Berlin, wo ich auch gemerkt habe, ich wurde auch öfter nach Features gefragt oder so, aber das ist nicht cool, so, das fand ich nie, das ist so ein vergiftetes Kompliment, so, das will ich gar nicht.
Aber
so
hat das wirklich Rassismus-Hintergründe für dich gehabt? Ne, hast du so
empfunden? Kein Rassismus, darum geht's nicht, das ist Diskriminierung, das ist nicht Rassismus, da gibt es auch so eine Definition, dass es keinen Rassismus gegen Weiße gibt. Ich habe sie aber nicht im Kopf. Ey, ich bin wirklich nicht belesen in diesen ganzen Sachen. Ja, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, aber
gar nicht.
Es ist mir aufgefallen. Es ist mir immer schon aufgefallen. Ja, ich habe, ich bin im Jahr 2000 nach Berlin gekommen, so zu meinem Vater, gezogen aus Spanien. Erstmal hat mich der Berliner Winter gefickt, weil ich dachte, Alter, hier ist es 6 Monate dunkel. Und dann habe ich die ganzen Mechanismen hier gemerkt, so auf dem Schulhof alleine. So eben so dieses, ah, okay, ich werde direkt mit offenen Armen empfangen. Aber hier der blonde Egon neben mir, der kriegt einen Nackenklatscher.
Oder Moritz.
Obwohl er eigentlich sich jetzt außer dem Teint, ja, und dem Namen nicht groß von mir unterscheidet. So. Und fand ich nicht cool. Aber das ist halt die Lebensrealität einfach in Berlin. Oder ich weiß nicht, ob es in München so ist, aber hier ist es so.
Ich würde mal voll gern wissen, weil mir ist sowas scheißegal, deswegen habe ich nie gefragt, woher kommt. Wir reden die ganze Zeit von Wurzeln. Logo, du hast andere Wurzeln als ich, du bist dunkler. Ich habe mich, glaube ich, dich noch nie das gefragt.
Ja.
Wo sind deine Wurzeln?
Ich komme von Melmark, wie du, Bro.
Von Melmark? Ja. Ich sag immer, der Pullers aus Langwitz, der Tripper von Melmark. Ja, hast schon mal gehört. Und Eternia sind wir. Ich bin ja Mischling von Melmark und Eternia.
Echt, ja? Stabil, ja. Alter. Mhm. Ja, so Kulturen, Kampf der Kulturen.
Woher? Ja. Oh, ja. Papa?
Aus Kamerun.
Papa ist aus Kamerun?
Ja. Auf Französisch?
Ja.
Mama?
Très bien. Kannst du Französisch sprechen?
Gut. Man weiß aus den Songs, ja. Man kann die Beleidigungen, so wie in jeder Sprache, die man nicht aufgesogen hat, sag ich mal. Ich spreche Spanisch fließend, weil ich als Kind einfach da gelebt habe, so.
Ja.
Zwischen 6 und 14 und aber Französisch, ne? Man kann die Schimpfwörter.
Voulez-vous coucher?
Das natürlich auch, ja.
Croissant de blamage.
Woher kommt Mama?
Baguette.
Woher kommt Mama, Tarek?
Deutsche.
Ja. Ostdeutsch, liebe die französische Sprache.
Ostdeutsch, Westdeutsch?
Westdeutsch.
Passt gut. Ja, erzähl weiter.
Ich will gar nicht weiter ausführen.
Oh, oh.
Nee, aber jedenfalls bin ich hierher gekommen und das war relativ schnell so, dass ich durch meine Freunde sehr viel Zeit in Kreuzberg verbracht habe. Dadurch habe ich Mach kennengelernt. Mhm. Mach hat mir euch vorgestellt und ich habe einfach, wie soll ich sagen, so dass meine prägende Zeit, die Zeit, wo du zum Mann wirst, erwachsen wirst, habe ich halt einfach in diesem Dunstkreis verbracht. Und Maxim und Nico kennengelernt. Wir haben da schnell, muss auch sagen, Gott sei Dank habe ich die Jungs kennengelernt. Weil sie hatten eine ganz andere, viel originellere Herangehensweise an Musik als ich. Damals, als Riad mein Demo, sag ich mal, gefunden hat. Jungs, ich will nicht wissen, wer ich geworden wäre in den nächsten Jahren. Weißt du, so ein hängengebliebener Deutschrapper, wie sie halt rumlaufen, ja?
So wie wir.
Nein, nicht so.
Sag.
Ihr seid Originale, ja? Das ist was anderes.
Er ist reingefallen.
Schnell rausreden. Die Falltür, Baby. Wo ist die Falltür?
Der war fies, genau. Ne? Bist du direkt reingetappt.
Ihr wisst genau, was ich meine. Ne? Die,
hier mit einen harten Schieben, aber nichts dahinter und so weiter.
So
und
wie
vor.
Du.
Ich habe durch KZ haben wir sie direkt so, okay, es lebt durch Übertreibung. Dann kannst du immer sagen, es ist mein Humor. Und es ist mein Humor. Schwarzer Humor, du bist zynisch, du übertreibst irgendwelche lustigen Sprüche und so weiter und so fort. Und keiner will dich dafür auf der Straße abstechen, weil zu der Zeit hat es schon eine Rolle gespielt. Das spielt heute keine Rolle mehr. Du kannst dir 6ix9ine ins Gesicht tätowieren und mit der Polizei arbeiten. Ist scheißegal. Die Leute kaufen trotzdem dein Album. So.
Stimmt.
Das ist vollkommen egal, ob du real bist oder nicht. Aber damals in Berlin, das hast du schon gemerkt. So, also, wenn du einen harten geschoben hast, sozusagen. Ne? Und wir waren fein raus. Wir haben unsere lustige Herangehensweise gehabt.
Ne? Ist doch nur Spaß.
Trotzdem sehr harte Texte. Und es war ein Alleinstellungsmerkmal. Und es hat trotzdem immer einen politischen, ernsten, die eine oder andere Zeile gab es immer so und auch ein paar ernste Songs. Aber größtenteils hat man dadurch natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es was Neues war. Zu einer Zeit, wo es halt nur, jeder hat auf so eine Sinti-Beats Gangster-Rap gemacht und die Hälfte davon gibt es heute nicht mehr oder war halt fake oder so. Und es ist nicht verkehrt, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. So. Natürlich hat man da auch viel Hate bekommen. Aber was soll's? Wenn du keinen Hate bekommst, so bist du halt nicht existent.
Neid ist die höchste Anerkennung von Ruhm.
So sieht's aus. Also, dementsprechend, mein erster Song war auch schon gesungen. Ich hatte Was willst du machen? Und wir haben Hurensohn und Was willst du machen rausgebracht. Und Was willst du machen? Also, das waren unsere ersten Songs so als Download.
Hahnkampf, ne? Auf Hahnkampf war es, oder?
Nee. Das war davor.
Was willst du machen, war nicht auf Hahnkampf?
Nö.
Nee, es war auf dem Mixtape, wo auch der auf den Little John Beat drauf ist, der durch die Tür geht.
Genau. Ja. Nico hatte immer diesen deutschen Atzen-Style, so, ne, so Berlinern und so weiter und so fort. Da konnten sich viele mit identifizieren, logischerweise und so. Und war ein interessanter Mix.
Ich finde, Nico ist so ein bisschen auch so verwandt mit den ganzen, mit den allen vom Adelskrone-Track. Diese Berliner Geslänger.
So wie Dan halt.
Genau, Dan, Jope, Atze Jope.
Ja, Dan war der beste Mann, Alter, ich schwöre dir.
Topmann Dan.
Dan ist doch jetzt Yoga-Lehrer, Yoga-Meister.
Er kann
levitieren. Nein, aber Dings, Alter.
Dan wird Papa. Oder ist Papa.
Ich habe den lange nicht gesehen, aber so vom Persönlichen her war der mein Liebling. Ja. So aus dem Kreis Adrenalin so. Ganz netter Kerl, wirklich.
Super Typ.
Eine geile Jope-Geschichte mal und Basic, weil du ihn vorhin angesprochen hast. Deso, ich, Basic und Jope sind im Auto. Verarschen uns alle gegenseitig. Ich rappe a cappella. Meine Soldaten kommen mit Granaten und so, Psychopathen. Auf einmal sagt Basic, Boogie, die einzigen Soldaten, die du hast, sind auf dein Konto. In dem Moment sagt Jope zu Deso, der einen Kopfkiller-Pullover hat, du bist ein Kopfkiller. Was nützt es dir, wenn ich dich am Kopfkiller?
Ey, Jupp ist unfassbar.
Unfassbar.
Nico und Maxim haben mir so ein Geburtstagsalbum aufgenommen, ne? So ein Rap. Hingerotzt sozusagen, ne? Aber mit sehr viel Liebe. So 12 Songs und Jope rappt auf einem Song. Oh. Orgi rappt auch, ist auch ein Feature.
Alle Jute zum Geburtstag, meine Käsefüße oder was weiß ich, irgendwie sowas in seinem Stil so.
Das Beste, was es gab, Tarek, war der Bassbox-Chat. Und irgendwann wurde Jope nach einem Part gefragt von Akte. Ganze Zeit kam keine Antwort. Dann ein Foto von Jope, wo ein Ficker zeigt. Und er stand, Rap hat mir nie was gebracht.
Die Verpeiler.
Und Atze Jope macht so lustige Geschichten. Letzte lustige Anekdote, die fällt nie mehr, die Geschichten. Atze Jope ist mit, obwohl, das ist zu kriminell, Cut.
Durch Nico war ich in Nord-Berlin viel. Da hat man so eine Fork und sowas mitbekommen und irgendwie so 36 Mafia Musik. Wir haben immer viel gegrillt und so. Ich liebe Nord-Berlin. Ich würde vielleicht irgendwann nach Reinickendorf ziehen, weil da sind noch normale Leute.
Playboy.
Endlich normale Leute. Playboy 51. Ich habe neulich Fico gesehen in der Suppenküche. Nee, im Wärmebus. Im Kältebus.
Und mich hat ein Fan angeschrieben. B und ich sollen uns Fico annehmen. Onkel B und Boogie sollen sich Fico annehmen. Ja, genau. Der rennt immer durch die U-Bahn und bettelt. Wir müssen ihn von der Straße nehmen. Hat so ein Fan geschrieben.
War traurig. Fand ich nicht cool. So.
Aber der arme Fico.
Wie sind wir drauf gekommen? Nord-Berlin irgendwas, war?
Normale Leute.
Nord-Berlin, Vorkasse kennengelernt durch Nico, warst du da.
Genau, normale Leute.
Willst du Norden ziehen?
Shit, Alter, ich hab den Dings vergessen.
Blame it on a Boogie.
Den Song musst du noch machen, ne?
Ich sag aber immer zu Onkel B, die Idee hatte ich bei Nico und Tarek und den müssen wir noch machen zusammen. Blame it on a Boogie mit Michael Jackson.
Ja, vielleicht macht Nico irgendwie ein Beat oder so. Oder Belasch macht exklusiv.
Michael Jackson macht die Hook.
Michael Jackson macht die Hook.
Scheiße, Alter. Ich hab vergessen, was ich
sagen wollte. Nein, dass im Norden noch normale Leute wohnen. Du grillst da gerne und hast gerne Nachbarn wie Playboy und so.
Ja, das ist halt einfach, weil du darüber geredet hast, wie beeinflusst du warst quasi. Und du wärst ja in eine andere Richtung gegangen. Nico und Maxim haben da, was ich dich nochmal fragen wollte, ist, wenn du sagst, dass die Jungs damals, also dass das oft mit umgekehrten Rassismus vielleicht zu tun gehabt hat.
Nein, sagen wir Diskriminierung.
Nicht Diskriminierung Rassismus. Kann sein. Also ich rede jetzt auch nicht über einen bestimmten Fall, sondern einfach so generell, sage ich mal.
Ja.
Bei der Riad-Geschichte kam es mir nicht so vor. Mir kam es damals so eher so vor, als wenn er das nicht richtig gepeilt hat, dass dieses ganze Klamaukige und Lustige, dass das halt viel mehr Potenzial hat, als das, was halt überall gesucht wurde, und zwar der nächste Bushido irgendwie, weißt du? So, Tarek war sehr so auf diesem Riad war eher auf diesen Straßenfilm und Berliner Film fokussiert und hat einfach, glaube ich, nicht verstanden, dass es dort halt sehr, sehr viel Potenzial gibt für was anderes. So, weißt du so?
Ey, es ist immer gut, wenn du was machst, was was neu ist. Ne? Und vielleicht hat er es nicht gepeilt. So, Riad hat auch oft, erinnere ich mich, gesagt, oh, die Zeile ist zu hart, das kannst du nicht rappen und so weiter und so fort. Obwohl er eigentlich die ganzen verrückten Atzen bei Dings rausgebracht hat, bei Beatles. Ne? Hier, war er dann doch, war er dann teilweise doch recht sensibel, was die Härte der Zeilen anging. Und ich erinnere mich noch, der Wrange Kiez war halt tot. Ne? Da waren irgendwie die Warriors, sag ich mal, und ein paar Spätis und so. Und dann halt Royal Bunker und Beatles. Und jetzt inzwischen ist es halt so Ballermann. So, es sind nur Touris, nur irgendwelche schlechten Restaurants.
Und eine Menge schwarze Dealer.
Und eine Menge schwarze Dealer, Gott sei Dank. Ja.
Die machen das nochmal farbig.
Da freue ich mich, weil das bringt Stimmung in die Bude und die sind halt auch einfach cool. Du merkst halt teilweise auch einfach, die Berichterstattung erstmal über diesen Bereich ist komplett hängen geblieben, ja, weil diese Jungs, die machen keine Probleme. So, da sind die verrückten Polen so, die sind dann besoffen und schreien rum und so weiter und pöbeln, aber die ganzen afrikanischen Dealer, ich meine, da sind auch mal ein paar besoffen, aber es sind nicht die Ticker. Die Ticker wollen ja Business machen. Dementsprechend wissen die sich zu benehmen. So, ist nur meine Meinung. Aber,
ist richtig Central Park geworden, Alter.
Für mich ist das wie die Berichterstattung über einen Kotti. Ist auch komplett hängen geblieben. So, die Digga, ihr filmt die ganze Zeit den gleichen hängen gebliebenen Libyer mit den langen Haaren. Weißt du, wen ich meine? Und der kommt in jeder Doku vor und wollt so tun, als wäre das jetzt hier irgendwie notwendig, dass hier die ganze Zeit Polizei. Also ich meine, da gibt es Probleme, das will ich gar nicht leugnen, ne? Aber die Dokus sind einfach komplett übertrieben. Und als AfD-Wähler guckst du das und denkst, ja, okay, natürlich mache ich da mein Kreuz bei den.
Ja, es wirkt auf jeden Fall ganz anders auf die ländlichen Leute.
Ja, so, natürlich.
Die deutschen TV-Konsumenten, die in ihrem 20.000 Einwohner-Kaff sitzen, die gucken sich eine Kotti-Dokumentation an und denken, ach du Scheiße, die Tollwut bricht aus.
Ja, und du selber gehst da durch und denkst, okay, hier ist halt der Penner, hier ist der Junkie und da ist der Dealer, aber ich meine. Man hat Schlimmeres gesehen. So, ist auch scheißegal. Jedenfalls, der Wrange Kiez hat sich komplett verändert.
Auf jeden Fall.
Ich will nicht mehr in der Innenstadt leben. So, für mich ist das einfach, es sind zu viele Menschen. Es ist, ich kann Englisch, aber du kommst irgendwo rein und du wirst komisch angeguckt, wenn du auf Deutsch bestellst, sozusagen, in irgendwelchen Hipster-Cafés und ich will an den Stadtrand, ein schönes Haus, wo mein Hund rumrennen kann, weißt du.
Du bist alt geworden, Bruder. Gratulation. Das ist ein Privileg heutzutage.
Ey, ist aber genau. Aber
gut gesagt, Baby.
Aber alt werden bringt auch viel Ruhe mit sich. Man lernt sich besser kennen und so. Also ist nicht mal schlecht.
Kacken macht mehr Spaß als Ficken.
Tja, du hast sie. Du hast die Karlauer an Deck, Alter.
Aber da bin ich noch nicht, Gott sei Dank.
Ich auch nicht. Ich schwöre. Nee, aber.
Aber wenn man beim Kacken irgendwelche sexuellen Gelüste hat, geht es dann um die Prostata oder ist es dann mehr so warmer Brudermäßig so?
Was ist denn da genau? Das ist nichts Sexuelles.
Die Analyse geht zu tief, okay.
Nee, ich sag, Sex ist gut, Weihnachten ist öfter.
Jawohl. Frankwitz ist in der Hausbitch.
Yeah. Ja, jedenfalls, keine Ahnung. Ich erinnere mich irgendwie mit 15 hatten wir irgendwie bei, da wo jetzt Overkill ist, war so eine Rap-Session. Und du bist so starstruck, wenn du die ganzen Rapper kennenlernst, ne? Du kennst die alle noch nicht, wenn du jung bist und dann merkst du plötzlich irgendwann, okay, sind auch nur Menschen so. Und viele sind tatsächlich, ich wollte gerade eine Geschichte erzählen, die tut aber nichts zur Sache, aber so, wenn du dann Teil der Rap-Szene wirst und so merkst, okay,
die kochen auch nur mit Wasser.
Die kochen auch nur mit Wasser, die sind teilweise intrigant, die wirklich krassen, talentierten sind nicht mal die erfolgreichsten und so, und die am erfolgreichsten sind meistens die Hinterfotzigen und so weiter. Und viele Leute, da hörst du die Musik, denkst du, okay, die ist cool, dann lernst du einen Typen kennen und denkst, Alter, hätte ich immer bloß nicht kennengelernt. Jetzt kann ich seine Musik nicht mehr hören. So, ne? Und so ist es leider.
So war es mit den Amis bei uns.
Ja, Chente sagt immer, er will die nicht kennenlernen, dass er die Musik weiter feiert. Wo war denn dieser geile Keller? War das der Köpi-Keller zufällig, lieber Tarek? Weil du sagtest, da wo Overkill ist, da auch wo die Juice ist und so, ne? Da war doch dieser legendäre Keller, Freunde. Wisst ihr das noch? Wo
der
die
Köpi-Keller war da.
Köpi-Keller hieß
er. War der nicht.
Nee, das dann war es der Nähe von Köpi-Keller. War ein Freestyle-Session. Oh, die Kripo ist draußen. Jungs, ich war seit 8 Stunden hier, ja?
Dings, Massimo hat da doch hier diese Rap-Session vorgestellt. Ja. Nee, aber andere Dings. Mit Necro. Du warst Vorgruppe von... Nee, Nima war Vorgruppe von Necro.
Ich war Backing von Nima.
Genau, da waren wir auch gemeinsam.
Und die haben sich einen goldenen Schuss gesetzt. Weißt du noch, wo sie den Backstage abgesperrt haben, weil die Adern geplatzt ist? Wo die meinten, der hat HIV. Wo Necro meint, der hat HIV.
Stabil, Alter. Nee, ja. Krass. Da war ich schon weg. Ja. Leider. Leider. Na. Necro ist aber ein geiler Rapper, Alter.
Ah, nee, du hast.
Feier ich auch. Ist natürlich, glaube ich, jetzt nicht dein Ding so, weil es viel, viel, sag ich mal, Drogentalk einerseits und andererseits auch so, ich glaube, so Satanismus-Zeugs einfach. Rappt er auch viel, aber ich feiere das so ein bisschen.
Ich kann mich damit auch schlecht identifizieren. Ich feiere aber ein Album, wollte ich sagen. Nein. Ich feiere. Necro hat ein Album gemacht mit den Staffala, den Gott des Raps, den Urvater, Cool G Motherfucking Rap, da gibt's ein Album, das ist so hart, von Necro und Cool G Rap, meines Erachtens heißt das Godfathers.
Ich bin halt so ein bisschen
Cool G Rap ist der Boss.
Cool G Rap ist der Man.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hab
für New kennst York, nicht Cool G Rap? Schmeiß die raus aus unserem Podcast. Jungs,
ihr seid auch ein bisschen älter als ich, so, das ist der Punkt.
Okay. Ein Ticken älter. Nein, bei dem älter sind wir jetzt raus. Bei dem aber Cool G Rap so, Disrespect ging's noch.
Ja. Ich bin großer New York.
Warte mal, wie alt bist du denn?
18. Ich bin ein junger Trap-Rapper.
Wo ist der Angelhut?
Ich hab jedenfalls New York habe ich immer Mobb Deep, DMX, das erste Album.
Krasses Album.
Unfassbar. Der hat auch Horrorcore-Einflüsse 100
Pro.
Gehabt. So, weißt du? So
immer er ist Darkman X, Digga. Was soll man dazu sagen noch? Er war richtig so die Horrorfigur, so der böse so. Dämon.
Und Damien. Hier, eben Prodigy, unfassbar. Oh. Prodigy, krasser Rapper überhaupt.
Weißt du?
Ja.
Wieso? Also,
einerseits, weil er einfach eben so Bilder gemalt hat mit seinem Dings so, mit seinem Rap. Immer so, er hat immer geile Bilder gehabt, so dieses. Ich meinte schon im anderen Interview, dass ich riesiger Prodigy-Fan war. Und dann so eine Bilder: I shoot you in front of my kids, your blood. Spritzt auf meine Kinder, weil ich dir ins Gesicht schieße in meiner Wohnung und so weiter und so
fort.
Das sind so Bilder, du hörst so, Alter, wie krass, das hat er nicht gerappt gerade so.
Der Part Tarek, wo er sagt, I love my daddy for that, he used to show me that get
gun. So, my father taught me how to shoot when I was 7. Oh. Und das ist so konkret, weißt du, dass du denkst, okay, selbst wenn es nicht stimmt, hast du sofort so einen Film vor Augen. Mhm. Und dann stirbt der Typ und er war ja auch anscheinend jetzt nicht, er war, sagen wir mal, fake, ne? Wenn man es so nach den Maßstäben nimmt, was mir scheißegal ist, weil er war ein krasser Künstler.
Wie meinst du fake?
Na, er war jetzt nicht der harte Typ aus Queensbridge, der er porträtiert hat zu sein. Er hatte Sichelzellenanämie, das heißt, er war schwer krank und war jetzt kein harter Motherfucker.
Was ist das für eine Krankheit, bitte?
Das ist eine Krankheit, die kriegen Schwarze irgendwie sehr oft. Das hat was mit den Blutzellen zu tun. Schwer zu sagen, was da genau passiert. So, ich bin dumm. So.
Weil ich glücklich nicht schwarz bin.
Du hast hier und da ist es ein Vorteil. Oft. Auch ein Nachteil, aber ist auch scheißegal. Jedenfalls.
Homie, wo bist du?
Haben sie dann eine Gedenkwand für ihn gesprüht anscheinend, ne? Und die haben sie dann sofort mit einem Farbeimer. Die realen Queensbridge-Typen, mit denen er Streit hatte, weil er auch Rücken hatte und so weiter und so fort. Diese Deutschrap-Filme, so mehr oder weniger, gab es bei ihm auch. Und dann haben sie sein Mural mit einem Farbeimer übermalt. Und ich denke mir, Alter, der Typ ist eine Legende. Der hat so krassen Rap gemacht. So krasse Zeilen und diese Hampelmänner sozusagen können da nicht mal drüber stehen, sondern müssen da irgendwie einen Farbeimer drauf machen. Hat mich sauer gemacht.
Woran ist er gestorben? Die Mythe kam wegen Ei, war das so, Tarek? Am Ei verschluckt? Stimmt?
Er ist an einem Ei erstickt. Ist nicht der. ist nicht der würdevollste.
So ging es meiner Ex.
Aber Dings.
Ist das bewiesen?
Ich habe keine Ahnung. Er hat. Da gibt es auch 20 Theorien.
Ich dachte ja, lieber Tarek, ich habe ihn
deshalb... Aber warte mal, die sterben alle so komisch, oder? Ja. Der eine verschluckt sich am Ei, der andere hat einen Drogenbeutel in seinem Magen, der platzt. ODB, so, weißt du so? Hat eine Tüte mit Drogen geschluckt.
Ja. Und verrückt, ich habe nur Prodigy im Logs-Video gesehen, das ist einer der letzten Videos mit den Logs, die ich sehr liebe, hier die Blog. Das war It Was All a Dream. Da sieht er sehr buddymäßig aus im Vergleich zu sonst. Und danach war er tot und da dachte ich, vielleicht hat er Stoff genommen oder so. Weil er sah auf einmal so bestimmt 15 Kilo mehr.
Ich weiß es nicht. Er hat, glaube ich, im Knast ordentlich. Er hat ein bisschen gelesen, ein bisschen gepumpt, was man wahrscheinlich tun sollte, wenn man da ein bisschen Zeit verbringen muss. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ne? Bei Jim, Mann, der Gitarrist, wie hieß er?
Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix gab es ja auch die Theorie, so er hat zu viele weiße Fans gehabt und hat zu viel Einfluss auf die weißen Kids gehabt und das FBI hat ihn gekillt, weil sie haben Rotwein in seiner Lunge gefunden. Und, oh Gott, ich habe mal irgend so eine Doku gesehen, wo ich habe die gesehen, dachte, ja, sie haben ihn umgebracht. Ja, das FBI hat ihn aus dem Weg geräumt. Warum sagt denn niemand was, Alter? Und bei Tupac die gleiche Theorie. So. Tupac habe ich auch immer gehört. Es gab ja immer diese, bist du auf der Seite von Tupac oder bist du auf der Seite von Biggie? So, auch in Berlin, so hatte ich das immer mit. Die ganzen älteren Leute haben immer Tupac gehört, so. Und, Biggie war eigentlich technisch der bessere Rapper, meiner Meinung nach, so. Aber Tupac hat einen halt so berührt, emotional einfach, ne, mit seinen Songs und mit seiner Wut und so. Man konnte sich da so voll hineinversetzen, so. Aber er hat sich auch Rücken gekauft. Kann man so sagen. Oder nicht?
Nein? Ja, Tupac hat sich Rücken gekauft?
Ja, natürlich, Alter. Der hat früher Ballett getanzt. Er hat Ballett getanzt. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich mir selber welchen holen.
Fass.
Fass.
Pauschal. Ich weiß noch gar nicht, was kommt, aber warte.
Ihr wisst doch genau, Alter. Hier Death Row. Dieser Move zu Death Row zu gehen und danach hat er die Überwelle geschoben.
Aber wäre nicht aus dem Knast gekommen, Baby, sonst? Ich habe gehört, das hat er wegen der Kaution gemacht.
Natürlich, aber danach hat er richtig aufgedreht. Er hat diesen Gangmember getreten. So, das hätte er nicht machen müssen. So, ich habe DJ Vlad. Ich habe alles geguckt. Sie haben sogar die Putzfrau interviewt. Und es stimmt ja, ne? Er hätte sich gar nicht in diesen Streit einmischen müssen, aber er hat es getan, weil er halt gedacht hat, okay, ich bin hier mit meinen Jungs und so und die ride or die und dadurch ist er dann wahrscheinlich gekillt worden. Das ist meiner Meinung nach nicht notwendig gewesen und davor war er Black Panther Aktivist, seine Mutter war jedenfalls Black Panther Aktivistin, er war sehr politisch, sehr belesen und hat sogar Ballett getanzt. Nach Death Row kam dann dieser Move. Und mein Stiefvater kommt aus, ist schwarzer Ami so, kommt von der West Coast. Dadurch ich bin mit dem aufgewachsen. Ich habe so Tupac rauf und runter gehört, sag ich mal. Ich bin ein riesen Tupac-Fan.
Hey, du.
Aber sein Ende ist dann doch sehr tragisch gewesen. Es war letzten Endes ein Ergebnis davon, denke ich mal. Findest du nicht?
Da hast du jetzt ganz viele Sachen gesagt. Ich weiß jetzt nicht, findest du nicht im Bezug
auf was? Findest du nicht in Bezug darauf, dass er quasi einen unnötigen Tod gestorben ist, weil er sich auf die falschen Leute eingelassen hat.
Ich glaube, er wurde geopfert. Ich glaube nicht, dass es so passiert ist. Ich glaube, dass die Sache mit Orlando Anderson und Keefe D und so weiter, das hat alles auf jeden Fall Relevanz, hundertprozentig. Mhm. Und dass er da eingetreten hat auf Orlando und so weiter, da hat er sich natürlich klar positioniert. Die Gangster auf der Straße, die echten Crips und Bloods, die jetzt nur geschossen und gestochen und gedealt haben von morgens bis abends, die keine Rapper waren und so weiter, die haben einen Rapper sowieso niemals auf ihrem eigenen Level gesehen. Eben. Deswegen haben sie das dann natürlich noch ein bisschen krasser beäugelt.
Ist ja hier in Berlin genau das Gleiche.
Genau, ist ja überall so. Dasselbe, ne? So, ja. Wenn du auf Gang machst und so weiter, dann wollen sich die Gangster natürlich irgendwann testen und sind da nicht down mit. Aber trotzdem denke ich mal, dass sein Tod an und für sich eher mit Staatsterrorismus zu tun hat.
Kann sein, ich weiß es
nicht. Ich weiß es nicht, ich sage aber nur, so das ist halt meine Meinung.
Weißt ja genau, so? Also da sind wir wieder bei Jimi Hendrix und so, ne? Dass man sagt, okay, die haben zu viel Einfluss gehabt. So. Aber wir werden es nie erfahren, es ist letzten Endes egal.
Vielleicht werden wir es, hoffentlich werden wir es, aber die Tupac-Geschichte ist halt so ein bisschen dumm. So. Also so, das ist das, was bei Jimi Hendrix, weiß ich nicht, habe ich nicht krass recherchiert, aber bei der Tupac-Geschichte habe ich mich ein bisschen reingelesen und reingeguckt und habe einfach so ein paar Sachen entdeckt, wo ich mir sage, das ist halt einfach eigentlich normalerweise nicht möglich. Also für einen Gangster, wenn es ein ganz normaler Schwarzer gegen Schwarzer Drive-By Scheiß war, ja. Es ist halt einfach total ungewöhnlich, dass das so an diesem Tag stattgefunden hat, erstens. bei einem Mike-Tyson-Kampf in Las Vegas, mitten auf dem Las Vegas-Strip, in einem Wüstenstaat, von einem weißen Cadillac überhaupt erst erschossen zu werden und dass der dann einfach verschwindet, dieser Wagen. Mhm. Ist an und für sich quasi unmöglich. Mhm. So, das sind solche Sachen, wo ich mich dann selber frage, wie geht das? Und danach dann, dass der Mord dann bis heute quasi ungeklärt ist, ist halt alles so ein bisschen heikel, weil die finden Saddam Hussein in einem Loch im Irak, aber wissen nicht, wer Tupac am Las Vegas-Strip erschossen hat. Das sind so alles solche Sachen, wo ich mich einfach am Ende des Tages nicht drüber wundern würde, wenn die Geschichte eine Alternative wäre und nicht das, was in den Medien die ganze Zeit erzählt wird. Wir wissen von nichts, wir sind Hase, es ging um Crips und Bloods und Death Row und so weiter. Kann ich mir nicht vorstellen bei ihm.
Ja, du, ich weiß auch nicht. Für mich klingt das natürlich am plausibelsten, was da so die Kifidi-Geschichte mit Orlando Anderson. Aber ich kenne diese Theorien auch das mit dem Auto so. Das hat mir zum Beispiel Basic damals gezeigt. Basic war ja mein Nachbar und wir haben oft bei ihm abgehangen. Und er war auch in dieser Tupac-Sache voll drin. So, einfach.
Oh Gott, schon wieder schlimme Nachrichten heute. Habe ich gerade bei Rap Update gelesen.
Money Boy wurde lebendig auf seinem Zimmer entdeckt. Wir können uns den Scheiß sparen.
Nee. Nee, lass mal auflocken. Aber ich glaube auch, was Bela sagt, dass mal Tupac auch gewisse Sachen angesprochen hat, die ihn auch bestimmt da reinkatapultiert haben. Und ich denke mal, er ist auch reingeboren.
Natürlich.
Aber er war, glaube ich, einfach der gefährlichste Schwarze, der jemals rumgelaufen ist, inklusive Malcolm X und Martin Luther King. Die Möglichkeit, die dieser Mann gehabt hat, Jugend zu beeinflussen und wenn er wirklich das auch noch wahrgemacht hätte, was er angedroht hat, und zwar in eine Politik zu gehen, eine tatsächliche Partei zu gründen und auch noch den Dreck von der Straße aufzusammeln, also die Leute, die keine Stimme haben, Hashtag AfD, weißt du so? Wenn das wirklich passiert wäre, dann glaube ich, hätte er mit diesen ganzen Verkäufen, die er gehabt hat, also 70 Millionen verkaufte Tonträger und so weiter, da war auf so einem Madonna-Level, so, weißt du so? Der hätte so einen Einfluss gehabt und durch die Black Panther-Vergangenheit und durch seine politischen Interessen und diesen Kampfgeist, den er gehabt hat, weil das ist immer so eine Sache. Du kannst politisch sein, du kannst Sachen gut verstanden haben, aber vielleicht bist du kein charismatischer Führer. Jetzt hast du alles auch noch in einer Person, der eine unter einer Milliarde da drüben, so, der das überhaupt als stemmen hätte können, inklusive dem Fame, der Berühmtheit, der Jugend etc. pp. Und dazu kommt noch der Anschlag, das Attentat auf ihn im Jahre 1994, zwei Jahre vorher, wo er auch noch mal überlebt hat, wo er eigentlich über den Jordan hätte gehen müssen mit 5 Kugeln im Körper, ein Ei weggeschossen und so ein Scheiß. Also das ist ihm ja schon mal passiert und das war ja schon eine Verschwörung. Mhm. So, da merkt man ja, da war irgendwas im Hintergrund am Laufen, was eventuell einfach mit dieser schwarzen Gang-Thematik nicht zu tun haben muss. Aber das Potenzial in diesem Menschen, in diesem Tupac Shakur, der mit 25 Jahren hier abgedankt hat, das war ja noch ein Kind, krass, Digga. War
25,
das war ein
Kind.
Was hat denn der für ein Potenzial gehabt? Wirklich? Hätte er diese Energie, dieses Feuer in die Politik gebracht, hätte er die schwarze Community so beeinflusst, wie er es hätte tun können, wäre eine echte Gefahr gewesen. Eine echte Gefahr.
Ey, voll.
Ich kann es deswegen nachvollziehen, dass da so viele Theorien darum existieren. Muss aber nicht sein. Ich meine, am Ende des Tages, ich saß nicht da, ich weiß es ja nicht. Ich kann ja nur Sachen gucken wie du, Sachen nachlesen wie du und mir eine Meinung bilden. So. Aber wir wissen es nicht.
Es wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass da einer ausgeschaltet, ne? Malcolm X oder Martin Luther King und so weiter. Und
richtig.
So,
ne? Aber manchmal hat es schon fast schon so nostradamische Züge. Also er hat Sachen vorausgesehen, also nicht vor, hat er nicht. Also der hat Sachen gewusst und beschrieben. Ich finde, die Musik ist mega zeitlos. Yeah. Er hat diese Konflikte beschrieben und ich finde, es ging immer mehr so in die Richtung, aha, es sind nicht die Brüder vor mir, die mich abknallen wollen, sondern da oben die Führung, die uns die Steine im Weg legt, Killuminati und aber auch so.
Dieses Killuminati musst du weglassen. Ja. Das sind alles posthume Sachen. Das
was
ist nach
posthume?
Dem Tod.
Was heißt
das kommt
posthume?
Alles, kam alles nach dem Tod.
Okay.
Und es ist nicht überzubewerten. Das ist, okay. Ich würde darüber nicht so viel reden. Das ist Unsinn. Okay. Das färbt einfach ab, so, weißt du, von den wichtigen Sachen wird dadurch halt abgelenkt. Er war halt, was das angeht, einfach, wie gesagt, gesellschaftlich, schwarzen Community, aber auch die Käufe, wenn man sich die anguckt, waren tatsächlich 75%, glaube ich, White Kids. So. Mhm. Also er hatte einfach einen Einfluss, der über dieses ganze Rap-Ding hinaus hätte gehen können, so, weißt du? Aber auch dieses Thema so von wegen, dass er vielleicht technisch nicht so stark war, kann ich auch nicht so unterschreiben.
Nein,
aber,
du weißt,
also
was ich meine.
Also im Vergleich zu Biggie hast du gesagt.
Biggie halt, hat, so, aber guck mal, das liegt auch in der Natur der Sache, meiner Meinung nach. Wenn du, Biggie hat jetzt nicht so viel Inhalt gehabt wie Tupac, wenn du Inhalt hast, musst du immer gucken, wie kriege ich den da rein? Du kannst jetzt nicht, zum Beispiel dieser Trap-Flow, ne? Wie willst du denn da was Sozialkritisches erzählen? Ist ja klar. So, wenn er sein Fokus, er hat jetzt nicht nur Sozialkritik geübt, aber wenn du über politische Sachen redest, dann kannst du nicht so sehr auf den Flow achten. Da ist die Botschaft erstmal im Vordergrund, meiner Meinung nach. Ich will nicht sagen, dass er nicht technisch versiert war. Ich meine, der hat wahnsinnig viel Musik gemacht dafür, dass er mit 25 irgendwie gestorben ist.
Also ich würde einfach nur raten, dass die Leute sich zwei Texte vornehmen, einfach als Gegenbeispiel. Das eine ist If My Homies Call, das ist von 1991, von seinem Debütalbum Tupacalypse Now. Okay. Davon gibt es auch ein Video. Und dann kannst du dir Keep Your Head Up von 1993 reinziehen. Das ist auf seinem Strictly For My Niggas Album. Und da mal einfach mal Reim-Patterns und Flow und so weiter mal so ein bisschen analysieren. Keep Your Head Up. Das ist, also der Ballad da.
Mein Lieblings.
Das sind so drei bis fünfsilbige Reime die ganze Zeit, inklusive so eines sozialkritischen Kontexts für die Frauenbewegung der damaligen schwarzen Frauenbewegung in Amerika geschrieben. Also es ist nicht so leicht, so einen Text zu schreiben, so. Deswegen, da merkt man halt einfach, wie hochwertig er auch als Lyriker war, so. Der war krass.
Welchen Song ich liebe? Man, Trapped, Alter, so ein krasser Song.
You know, they got me trapped in this prison of seclusion.
Me and my homies. Aber da ich ganz drüber sagen,
krasse Alben hat er gemacht.
Die rechte Seite kriegt jetzt wieder Hörnflug, aber du kannst, also moderne Sachen, klar, kannst du auch politisch vereinbaren. Ich habe gestern im Auto die ersten 6 Lieder von Onkel Beats Soloalbum gehört. Yeah. Yes, baby. Ja, yeah, es ist so geil, baby. Er wird wieder einen Hörnflug bekommen.
Ich bin gespannt.
Kameras, diskriminiere ich immer. Nein, B hat am seinen Faden ist das mieseste, muttergefixte Scheiß-Album, alles kompakt. Es bedient die Straßenarzten, die Arzten, die nachdenken, geil. Die Arzten, die abschalten wollen. Holt euch am seinen Faden. Das geilste an dem Album ist, es wird kein MC Boogie-Feature draufhängen.
Und das ist natürlich Absicht.
Ja,
ich bin gespannt.
Es ist der Track mit.
Guck mal, er hat schon selbst vergessen, dass er ein Feature drauf hat.
Ich mache. Du bist weißt du, drauf, wenn du Bro? So cool bist wie ich, kann man sich auch selbst verarschen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich schnitzen darf jetzt. Sonst muss B das schneiden. Mit Arzt, der Track ist einfach unfassbar.
Ja, du meinst auf einem Song 7 Flows oder 8?
Digga.
Das ist perfekt.
16 Flows.
Ah, 16
Flows. Das ist alles ein Flow. Und er grüßt mich. Er chillt mit Boogie Capone, Baby. Yeah. Den Ghetto Dieter Bohlen.
Sehr gut.
Yeah, Baby.
Ich dachte, ja, Harald Juncke mit der Pumpgun. Jetzt bist du Dieter Bohlen geworden. Das ist ja ein Abstieg.
Harald Juncke mit der Pumpgun. Perfekt, Alter.
Yes.
Hey, am seidenen Faden kommt, aber wir reden noch nicht so viel, weil ich nicht weiß, wann ich es rausbringen kann. Deswegen halte ich mich immer bedeckt mit Infos. Aber es wird auf jeden Fall saftig.
Yes, baby.
Oh. Ah, krass. Alter, ich bin Pacify.
Oh, blame it on a boogie.
Ich habe einmal mit einer geschossen in L.A. Wir waren mal im Urlaub dort. So, ja. Sind wir sofort auf so eine Gun-Range gefahren. Natürlich behindert so, aber...
Ist doch geil, Digga, warum
denn? Man will's halt mal machen, ja? Der Pumpgun, ich hatte hier einen blauen Fleck, Alter, vom Rückstoß.
Und die erste Pumpgun hatte ich
nach... Ich bin nämlich aus Zucker.
Ich fand damals toll, wir wurden von Freunden in die Türkei eingeladen, in ein Dorf, in Kalkan, so gefühlte 9., 8. Klasse. Und da brauchen die Hubschrauber eine halbe Stunde, die Autos 3 Stunden, die haben alle Waffen zu Hause, weil von den Booten oft, von der Küste wurden die überfallen, hatten auch die normalen Leute Waffen. Und das fand ich schon sehr, sehr verblüffend. Später hatten die hinten bei der Rheinaussiedlung bei meinen Eltern, waren ein Asylantenheim und da hatte ein Arzt auch schon eine Pumpgun, hat immer viel Angst und Schrecken erzeugt.
Wie? Einer im Asylantenheim hatte eine Pumpgun?
Ja, da gibt es eine ganz
Sag das nicht, Alter. Nicht,
dass ey, was in Langwitz alles aufeinander getroffen. Ja, was in Langwitz. Ich sag immer, meine Jungs, konntest du immer aufnehmen den ganzen Tag, 24 Stunden, das kannst du der AfD als Promomaterial verkaufen.
Da war ein Asylantenheim, es war aus purem Gold.
Na, ey, Dicker, da waren, jetzt mal ganz Gold. Ehrlich, da waren 99% von Leuten, die friedlich waren, aber es gibt halt überall Leute, auch Action-Leute, und es war auch, glaube ich, für die auch voll der harte Film, in den 80er, 90er rüberzukommen, im Goldenen Westen, die durften nicht arbeiten, alle hatten sie es, aber ich bin kein Gutmensch, jeder muss machen, was er will.
Digga, diese Leute, die dann in diesen Heimen sitzen, also in diesen Zelten, die dann endlich hier angekommen sind, da gibt's voll viel Vergewaltigung, Seuchen, Krankheiten, so, also Hygiene gibt's nicht quasi, und dann gibt's da nochmal voll viele Konflikte, der eine will dem anderen ans Leder, nachts wird der geschnitten, tags wird der gestochen, so, das ist der, wo die dann hier ankommen, und das durchleben müssen, ist das der beste Part von der Reise.
Ja.
Das checken die meisten Leute gar nicht. Also erstmal hier anzukommen, ist erstmal ein langer Weg, weißt du? Und da musst du echt eine Menge erleben. Also es ist jetzt nicht so, als wenn du dich jetzt in so einen Bus reinsetzt und hast dem Schmuggler 100.000 gegeben und dann kommst du halt hier an. So. Die Reise nach Jerusalem ist sehr, sehr lang. So. Ja, und wenn man da ankommt, dann ist trotzdem immer noch alles scheiße, aber immer noch krass. Also ist schon ein Unterschied.
Aber ich sag mal so, ne, Leute, die auf der richtigen Seite stehen, wissen das ja auch so ein Stück weit. Und du kannst diesen Leuten, die da irgendwie, die ich immer auf Spiegel TV sehe, sage ich jetzt mal, denen kannst du ja nichts erklären. Die hören ja gar nicht zu.
Die Ritters scheißegal. Mit Schildern in der Hand.
Ja, mit denen muss man ja nicht reden, Alter. Weißt du?
Die 1, 2, 3 Deutschlands.
Ja, was willst du da erzählen? Die sehen einfach nur, mir passt hier nicht, ich habe zu wenig Kohle. So. Ja, aber Wirtschafts...
Also so freie Marktwirtschaft und bla, du musst denen gar nichts erklären, die verstehen es eh nicht, wollen es auch nicht hören.
Mir hat Ronny im Sicherheitstrakt erklärt.
Er redet immer nur zum eigenen Team. Ronny?
Mir hat Ronny im Sicherheitstrakt erklärt, der hat der SV, durfte nie wieder raus, hat hier auf dem Arm tätowiert, betrogen, belogen, zum Hassen erzogen. Er hat gesagt, Junior, wenn du rauskommst, meide die BZ-Leser. Also dummen Leuten kannst du nichts erklären und irgendwann mache ich das auch nicht mehr und will auch wirklich, ich rede mit manchen Leuten, kannst du echt nichts erklären und bin dann auch vielleicht auch manchmal nicht so befangen, denen das dann so zu übermitteln, dass die es verstehen und irgendwann habe ich dann auch keine Toleranz mehr. Deswegen, ja, wenn die Presse ein Interview will, sage ich,
Lügenpresse, halt auf die Fresse.
Lüge und Presse.
Digga, dann stehen sie da und skandieren das, Alter, und denken, Jungs, ihr habt doch das, was euch vorgesetzt wurde, gefressen. Und deswegen steht ihr jetzt hier, Alter. Und jetzt schreit ihr Lügenpresse, Alter. Das ist so paradox. Ja, ich verstehe es nicht, aber egal.
Letztens war doch bei Spiegel TV, kam doch raus, dass einer da richtig krass, aber richtig nur erfunden hat. Der war nicht mal in Aleppo, glaube ich. Habt ihr es nicht mitbekommen von den Spiegel-TV-Reporter?
Als Relotius.
Ich weiß es nicht. Das war fast schon wie die Hitler-Tagebücher. Der hat einfach nur pure Fantasie.
Ich weiß nicht, ob der...
Warte mal, die Hitler-Tagebücher sind Fantasie?
Ja, also pass auf, damals in den 70er, 80er Jahren hat einer ein Milliardengeschäft, glaube ich, gemacht. Der hat den Stern meines Erachtens oder den Spiegel, die Hitler-Tagebücher verkauft. Und die haben
okay, jetzt weiß ich
und
wieder.
Dann,
okay.
Das war auch ein Fake und ich sagte nur, Spiegel TV, die immer so tun, als die immer wenn Berichte waren, wo ich involviert war, war das auch ein bisschen so erlogen oder sehr einseitig berichtet. Und ich fand da ganz graviert, letztens kam halt raus, dass einer nicht mal in Aleppo war, irgendwelche krassen Geschichten erzählt und das haben sie dann auch verschwiegen. Ja.
Haben Chelo und Abdi, glaube ich, gerappt. Mach mal keine Story, du Relotius. Ja. Musste ich selber erstmal. Relotius, was soll das sein? Das ist irgend so ein Spiegel-Typ, der gelogen hat.
Einfach dann totschweigen.
Ich habe mal ein Interview für den Spiegel gegeben, einen Bericht über unseren Manager. Ja, der Typ hat mir einfach Sätze in den Mund gelegt, die ich nicht gesagt habe. Also ich bezeuge hiermit, ja. Sie lügen! Sie lügen einfach.
Lügenpresse.
Lügenpresse.
Top. Dann doch die AfD wählen. Ja.
Ach Gott, Alter.
Also, du bist halt so ein Rapper, so, weißt du, der mit KIZ und so weiter immer nicht im, sag ich mal, in diesem Dunstkreis der Beef-Geschichten und so weiter stattgefunden hat. Aber ich weiß schon von ein paar Flaschenwürfen im Jenseits und so. Also, also es gibt so ein paar Geschichten so. Ich würde mal gerne mal deine Meinung wissen, so. Siehst du das, wenn du als Außenstehender quasi auf diese Rap-Szene guckst, die sehr viel auf Skandalen, sag ich mal, basiert und Konflikten und so weiter? Das ist ja das, was am interessantesten ist anscheinend für die Leute, inklusive mir. Also ich gucke auch.
Ich guck's auch mir auch gerne.
So, weißt du? Und was ist denn da so, was ist die KIZ-Position zu der ganzen Sache gewesen? Froh, da nicht mit dabei zu sein und von außen alles sich anzugucken, oder?
Ja, also einerseits eben, dass man so ein bisschen außen vor ist, so oder so. Ne? Also man wird nie wirklich ganz Teil der Sache sein, aber das ist auch okay, weil eben man guckt sich das an und denkt sich, Alter, was ist das für ein Kindergarten? So, es ist vielleicht hier und da verkaufsfördernd, aber wie wir vorhin meinten, wenn zu viele Leute zusammenkommen, wie es halt in Szenen, egal welcher Szene immer ist, so, wird es halt idiotisch. Und dann hast du die Hinterfortzigen, dann hast du diese komischen Beef-Geschichten. Und sowas entsteht ja auch einfach nur, dass Leute zusammenkommen und voneinander profitieren wollen. Und wenn wir, die drei Freunde, ja, Tick, Trick und Track, irgendwie stabile Jungs sind, warum sollen wir dann connecten mit irgendwelchen anderen Leuten? Das hat sich für uns rentiert, relativ schnell. Und man sieht ja, was passiert, wenn man dann einfach sich über Musik kennenlernt. So, die Leute zerfleischen sich gegenseitig, beleidigen sich und sind dann einen Monat später wieder die besten Freunde und so. Das ist natürlich unterhaltsam von außen, aber ich stelle es mir sehr anstrengend vor, wenn du selber Teil des Ganzen bist. So.
Was ist mit der aktuellen Generation so? Die ist ja relativ beef-fremd. Ja. Also wenn wir jetzt so die 20-Jährigen uns angucken, so, weißt du, wo jetzt es kommt jetzt voll oft vor, dass die 20-Jährigen und aktuellen Rapper und so weiter zusammengefasst werden mit einem Begriff, der für manche Leute mittlerweile schon einen rassistischen Ansatz hat, und das ist Mero Cero Ferro. Ich habe schon in letzter Zeit öfters mal von Leuten irgendwie gehört bekommen, dass die das als rassistisch empfinden, dass diese Namen immer so wieder genannt werden, weil die das voll oft aus der deutschen Ecke zu hören bekommen. Ja. Und das sind halt die jungen Kanackenkinder. So, es war mir persönlich nicht so wirklich klar. Ich dachte, das ist einfach nur, die stehen für eine gewisse Generation von Rap, die halt von der älteren Generation vielleicht jetzt nicht so gefeiert wird. Aber was ist denn, wenn ihr so zusammensitzt und euch die aktuelle Generation anguckt, was nehmt ihr für euch da raus? So?
Also ich meine, das ist schon seit 4 Jahren einfach so eine bisschen neue Welt. Ne? Unser letztes Album ist jetzt 4 Jahre her. Ich kann sagen, Rap ist für Leute,
ist jetzt da angekommen, wo es irgendwie 2005 noch nicht war, nämlich dass du halt, dass alle Rap hören. 2005, wenn du jetzt irgendwie in Kreuzberg irgendjemandem gesagt hast, ja, ich rappe, warst du ein Hampelmann. So hatte ich jedenfalls den Eindruck. Rapper sind halt nicht ernst genommen worden. Und inzwischen ist halt so super, der Kuchen ist super groß, alle können richtig viel Geld verdienen. Also warum soll man miteinander beefen? So, vielleicht hassen die sich gegenseitig auch alle, aber es wird halt nicht nach außen hin gezeigt. Und ich finde, Rap soll von solchen Leuten gemacht werden, von irgendwelchen Kennex, weißt du, von irgendwelchen Leuten aus Arbeiterfamilien und so weiter und so fort. Und ich freue mich, dass das jetzt unabhängig von weißen oder deutschen Medien geklappt hat. So, das ist wie eine eigene Rap-Szene und das ist auch gut so. Weil ich glaube nicht, dass Plattenlabels sich sonst auf diese ganzen Kids eingelassen hätten. So, wenn es das Internet nicht gäbe und diese ganzen Vorschüsse und so weiter und so fort. Ich meine, du kannst sagen, okay, die Texte haben keinen Inhalt, es ist leer, leere Musik, es geht nur noch um Flow und so weiter und so fort. Aber wer bin ich, das zu beurteilen? Lass den Kids ihre Helden, so. Sollen die flowen, wie sie möchten. Es ist sehr melodisch, das gefällt mir. Es ist technisch sehr gut. Die Kids sind inzwischen auch sehr viel schneller. Die Kids, ich bin selber 18. Aber so, die sind inzwischen viel schneller auf einem technisch guten Level, wo man sich selber das alles antrainieren musste, weil man halt noch keine Vorbilder in der Hinsicht hatte. So. Und mir gefällt das alles sehr gut. Ich meine, ich finde es ein bisschen schade, dass die Botschaft auf der Strecke bleibt. Aber es gibt, deutscher Rap ist so vielfältig. Es gibt für jeden Geschmack großartige Künstler, weißt du? Wenn du einfach nur so Hintergrundmucke haben willst, dann hörst du halt, keine Ahnung, Alter. Mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber halt.
Ja, aber ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall für jeden, gibt es da draußen irgendwas mittlerweile. So. Die Diskussion geht dann eher darum, dann wahrscheinlich, warum sind die viel erfolgreicher als die oder die Musikrichtung? Ist die jetzt zu repetitiv? Wiederholt sich das alles? Klingt das alles zu sehr gleich? Weißt du, solche Sachen, das ist nochmal eine gesonderte Diskussion.
Aber das ist ja auch für einen Künstler, musst du ja selber wissen, was für einen Anspruch hast du? Willst du immer die gleiche Strophe schreiben oder willst du dich weiterentwickeln, deine Fans herausfordern, weißt du, und so. Es ist sehr repetitiv, natürlich, aber ist ja auch scheißegal. Also alle verdienen. Oh, ich habe den Faden verloren, Alter.
Am Seidenen?
Du den musst Seiden? Echt mehr buffen, Bruder. Du kommst ja gar nicht klar. Ich mal join, Bruder. Was ist da los?
Ich habe seit Januar nicht gebufft, Alter. Und es tut mir nicht gut.
Boogie. Ich habe jetzt seit 20 Minuten nicht gebufft und ich sterbe.
Das sind im Original gerade 6 Minuten, glaube ich.
Aber Dings, natürlich, was ist Erfolg? Weißt du, du kannst Konzerte nicht runterladen. Das heißt, runterladen. Oh Gott, ich bin noch.
Aber das ist richtig, was du sagst. Ist doch richtig.
So, du kannst sagen, zum Beispiel, ne, ich war auf einem Konzert, ich war auf Konzerten von Leuten, die sehr klickstark sind. Die haben dann nicht so viel Publikum, Live-Publikum.
Ja, genau.
Die sind live sehr stark, zum Beispiel. Das ist die eine Sache. Dafür sind wir klicktechnisch nicht die Stärksten. Ja. Dann kannst du sagen, okay, mein Erfolg besteht darin, dass ich mich nie verbogen habe, sozusagen, und immer meine Sparte bedient habe, ist auch ein Erfolg. So, und leben können so viele Leute aktuell davon. Ne?
Aber bei euch ist es auch sehr bezeichnend. Also man merkt schon von Anfang an, dass ihr live sehr stark wart, immer wieder ein Publikum gezogen habt, was sehr konstant eure Konzerte besucht habt, hat. Und dass im Live-Geschäft natürlich sehr, sehr viel Geld drin ist. Das wissen viele Leute da draußen nicht. Aber das ist halt eine der tragenden Säulen dieser ganzen Musikindustrie. Wenn du ins Live-Geschäft reinkommst, dann kannst du teilweise sehr, sehr viel mehr Geld verdienen, als wenn du klickstark bist.
Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe in letzter Zeit durch mein Album auch viel mitbekommen, so, womit ich mich nicht auseinandergesetzt habe. Zum Beispiel die Leute, was man so hört, ne, mit Klicks kaufen und die Leute kaufen ihre eigenen Boxen und so. Das ist super faszinierend, wenn du das so hörst, was da was es da so für Tricks gibt. Ich habe zum Beispiel gehört von einem Rapper, der hat Beef mit dem anderen Rapper, kauft seine Boxen auf und storniert die kurz vor seinem Release-Tag.
Geiler Move.
Er hat den Typ einfach gefickt. Er hat ihn einfach.
Also, wie dumm ist das denn?
Das ist nicht dumm. Weil,
Tom und Jerry irgendwie schon.
Weil du konntest dann als Fan die Box von deinem Rapper nicht kaufen. Das, ja, ist ja klar. Und der eine denkt, okay, krass, meine Boxen sind alle weg. Nee, aber sie sind nicht weg. So, und das ist natürlich super hängen geblieben, wenn du mitbekommst, was in der Rap-Szene alles abgeht. So.
Ich wollte letztens Belasch die 3-6 abziehen. Er hat mich zusammengeschlagen.
Ey, wisst ihr, was ich meine? Also, dann gibt's da diese Legende vom Klickkäufer und so weiter. Ich weiß nicht, ob sowas gibt, aber es fällt dann natürlich schon auf, dass jemand mehr Klicks hat als Drake im gleichen Zeitraum.
Ja, ja, ey, also, weißt du? Klickkäufer, ob es die gibt oder nicht, sei dahingestellt.
Aber Arschverkäufer gibt es ganz viele in dieser Szene. Da sind wir uns, glaube ich, einig, ne? Baby, baby.
Baby, baby, zack, ist nicht der Bodyguard.
Ey, es war auf jeden Fall etwas super prächtig schön. Aber wir kommen langsam zum Ende.
Nein, B. Fesselt ihn, haltet ihn fest. Ich mache das nächste wie bei Misery. Ich brech B die Beine, dann muss er hier die ganze Zeit chillen. Ich will jetzt nicht nach Hause, ich will nicht in die Realität.
Ja, draußen ist es grau und
kalt. Draußen ist keiner gerade so sympathisch wie Tarek und Belasch. Ich will hier bleiben, Mann.
Ich auch, Mann.
Mann.
Ich mache noch ein Album.
Stay.
Ich mach's nicht einfach von der Woche.
Das ist die Motivation dahinter. Yes. Das ist die Motivation dahinter. Jeder Rapper sollte das Ziel haben, ein Album zu machen, um daraufhin von uns eingeladen zu werden. Eingeladen?
Eingeladen.
So,
ich hab sie alle eingeladen.
Hey, es war geil auf jeden Fall. Tarek, wir kennen uns lange. Ey, hoffentlich kennen wir uns bald noch ein bisschen länger. Bleib am Start auf jeden Fall, zieh durch. Ich bin gespannt auf dein Album. Und das nächste Mal hoffentlich sitzen wir hier dann in der kompletten Konstellation. Dann werden wir eine Sache machen, die wir noch nie gemacht haben, für euch aber gerne. Und zwar ein drittes Mic dazu stellen. Genau. Okay. Ja, ich sag deswegen schöne Grüße an die Jungs. Das holen wir bestimmt irgendwann mal in der Zukunft nach. Checkt auf jeden Fall Tareks neues Album, wenn es rauskommt. Checkt die zwei Singles, die gerade rausgekommen sind. Ja. Checkt MC Boogie aus, was auch immer er macht. Bald geht es nämlich heiter weiter. Die gebrochene Rippe ist jetzt geheilt. Endlich.
Ja. Abonniert diesen Channel und verpasst keine Folge von Deutschlands besten Podcast. An der Stelle, Langwitz liebt dich. Danke an Leroy für den geilen Pullover. Nächstes Mal geht's weiter. Make Hip-Hop great again, baby.
Huh.